Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Da-da-da-da! Ich bin Antje Schumacher und ich habe mir ein Freundebuch gekauft, so wie man das von früher aus der Schule kennt. Und fahre damit mit freundlichster Unterstützung von Fritz Kohler zu verschiedenen Musikern und wir füllen es dann gemeinsam aus. Dabei soll ein bisschen das Gefühl für den Hörer entstehen, für dich, nämlich, dass wir alle zusammen an einem Küchentisch sitzen und irgendwie so ein bisschen zusammen schnacken. An meinem Küchentisch heute hat mich Joris besucht. Joris kenne ich musikalisch schon eine ganze Weile, denn ich habe öfter mal an der Gästeliste in Hamburg gearbeitet, wenn er gespielt hat, als ich noch in einer Konzertagentur gearbeitet habe. Und 2017 haben wir uns dann persönlich kennengelernt, als wir beide auf dem Hurricane Festival gespielt haben. Ich freue mich total, dass er heute da ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Antjes Freundebuch und Joris.
Moin Moin, live aus Hamburg.
Ja, wie schön.
Aus deiner Wohnung.
Du bist gerade aus Berlin angereist.
Ich bin gerade aus Berlin angereist, ja. Aus Berlin gekommen bin ich gerade.
Aber wohnst du da jetzt auch gerade? Ich dachte immer, du bist in Mannheim.
Genau, ich habe meine WG mit Jens zusammen in Mannheim. Haben wir schon seit ein paar Jahren. Jens ist seines Zeichens Produzent und ursprünglich Gitarrist übrigens. Und der gute Mann hat irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung bekommen.
Ach so.
Und dann hat er einfach umgesattelt, der Mann.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und jetzt ist er mittlerweile voll der Star-Produzent. Und wann immer ich nach Hause komme, in mein kleines Zimmerchen, dann ist er meistens gerade wieder weg und andersrum. Ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es was mit mir zu tun hat.
Oh, Joris kommt schnell, irgendwas produziert. Songwriter ist er auch, ne?
Ja, auch Songwriter und alles. Also er ist auch, ursprünglich ist er ja so ein richtiger Punk gewesen. Ich glaube, er heißt irgendwie auch eigentlich Peter Punk. Aber es ist ein guter Mann. Also ich glaube, wahrscheinlich kennen die wenigsten Leute Jens, aber er ist ein guter.
Jens Schneider. Ja, ich kenne den. Ich habe ihn kennengelernt beim Echo, glaube ich. Das fand ich lustig. Er hat so eine große Brille angehabt. Das fand ich sehr sympathisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du vor dir ein Buch liegen.
Ja, ich habe vor mir ein Buch liegen.
Während diesem Gespräch ausfüllen, wenn du möchtest, habe ich dir einen sehr schönen Stift hingelegt.
Ich habe sogar zwei. Was mache ich
hier? Ja, du kannst dich entscheiden. Der graue Schreibtisch finde ich sehr schön.
Ist das hier der eine hier? Warte, genau. Das Geräusch brauchen wir noch. Jetzt kannst du hier über den Tennissocken. So. Also ihr müsst nämlich wissen, die Antje, die hat hier in ihrer wunderschönen Küche Mikrofone gebastelt. Und über dem einen Mikrofon ist ein, ich glaube, nicht benutzter Sportsocken. das ist mein Mikrofon. Das ist dieses hier.
Ja, du hast den Sportsocken bekommen, es tut mir leid. Aber es ist besser vom Mikro her.
Habe ich hier einen Pentel Sign Pen.
Genau.
Sign Pen, ist das extra, weil du so viele Autogramme gibst?
Nee, aber mit dem kann man so schön schreiben. Und
dann probiere ich das gleich mal direkt.
Pass auf, du hier heißt. Steht,
ich heiße Joris. Joris, so wie man es denkt.
Und
ganz
auch
normaler
dein
Name.
Mein
Künstlername ist auch Joris, ja. Wobei, ich habe sogar noch einen zweiten Namen. Den habe ich noch nie verraten. Vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, oder?
Ja, welcher ist
es? Pass auf, ich heiße Joris und mein Vater ist Kinderarzt und der war lange Zeit in Südamerika und hat da ganz, ganz viel geholfen in einem Krankenhaus. Und ich glaube, der war dann in der Zeit, wo ich geboren bin, ist der total spanisch begeistert gewesen. Ich glaube, der wollte eigentlich, dass irgendwie so Santiago de Che irgendwas heiße. Und meine Mutter hat sich dann für Joris irgendwie, glaube ich, durchgesetzt. Aber er hat sich nicht nehmen lassen, mir trotzdem noch einzugeben, und zwar Ramon. Also,
ach, lustig.
Ja. Und jetzt, ich heiße eigentlich Joris Ramon.
Ramon. Ja. Mit so einem Akzent Apostroph? Oder einfach nur Ramon?
Ich glaube einfach nur Ramon. Raymond. Eigentlich wird es Raymond ausgesprochen.
Deswegen hast du dich Joris genannt, weil Raymond.
Raymond gab's schon. Das war meine erste Idee. Aber ich habe da noch so eine Klage laufen. Genau, muss ich hier direkt weitermachen? Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Oh. Ich bin da ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, 20. Nee, ich bin 28. 28, komm,
nie
Schätze.
Nie gemogelt?
Doch, früher schon. Ich hab mal eine kennengelernt. Da waren wir in Italien Urlaub. Und ich war, glaube ich, 13 oder so. Und sie war eindeutig schon 16 oder sowas. Da war ich natürlich 16. Ah, die hatte auch schon eine Zahnspange und alles und ich noch nicht.
Boah.
Die war echt cool. Die war die schönste Frau der Welt, glaube ich.
Mit Zahnspange?
Mit Zahnspange.
Mit fester Zahnspange?
Mit fester Zahnspange,
cool.
Klar.
Ich wollte auch immer eine haben und dann hatte ich sie. Nach einem Tag wollte ich sie schon nicht mehr haben.
Das tut weh, ne?
Das ist unangenehm, es drückt so.
Ja, es drückt und so und dann sind irgendwelche Drähte hinten, die schneiden.
Ja, und dann weißt du immer noch 3 Stunden später, was du vorher gegessen hast, weil es ja, naja, fand ich nicht so gut.
Ja, ich auch nicht.
Aber ich habe.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als sie raus war?
Ja, und ich bin dann hingefallen, nämlich mit.
Oh shit.
Weiß ich nicht, 10. Und dann sind meine Schneidezähne rausgebrochen. Und eigentlich sollte ich gestern das neu bekommen. Also ich habe jetzt, das sieht ganz komisch aus, so ein Provisorium vorne drin. So ein, haben die mir einfach dran geklatscht, weil es gestern schön gemacht werden sollte. Nämlich aus Keramik. Und dann haben die aber irgendwas falsch gemacht. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit so einem komischen Ding da vorne noch
rum. Ja, aber eigentlich ist das geil, weil du könntest ja so Grills reinmachen. So. Also wirklich richtig so, ja. Weißt du, so, als goldene Zähne vorne hast.
Um meine coole Credibility
ein bisschen zu unterstreichen. Ja, ein bisschen zu unterstreichen. Finde ich ganz geil eigentlich.
Ja, habe ich auch überlegt, aber war mir zu teuer jetzt gerade. Dafür brauche ich erstmal so ein bisschen mehr.
Ja, das gibt es ab einem bestimmten Fame, gibt es das gratis von der Plattenfirma oben drauf.
Wobei letztens voll lustig, die haben mich dann so gefragt, ich so, Mann, ey, also vorm 6. muss es auf jeden Fall noch sein und so getauscht werden und dann sind
wir. Hast du ein Fotoshoot gekommen. Oder was?
Nee, ich spiele morgen beim Radiopreis mit. Und da wird es, glaube ich, mit Kamera.
Ist das nicht so da beim König der Löwen auf der anderen in so einem Speicher oder sowas?
Ist Schuppen.
Speicherschuppen.
Bist du auch da?
Nee, ich war mal da. Ach so. Das war aber echt schön. Du bist mit so einem Boot, fährt man dahin.
Oh, cool.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall habe ich gehofft, dass ich dann schon die neuen, dass ich da schon meine richtigen schneide. Es hört sich immer so an, als hätte ich jetzt so Kronen. Aber es ist wirklich einfach nur so, dass da vorher Plastik drauf war.
Aber man sieht es wirklich
und dann
nicht.
Und so Keramik.
Man sieht es nicht bei dir. Okay. Aber du zeigst auch gerade keine Zähne.
Nee, ich hab extra das. Und ich lache jetzt auch nur noch so. Nee, aber gut gemogelt beim Alter. Aber jetzt nicht mehr.
28. Nee, jetzt nicht mehr. 28, ja. Wie alt bist du?
26.
26.
Ja, gut. Mogel auch nicht.
Dann kannst du das alles noch nicht wissen. so erreichst du mich am besten. Also ich bin, hier ist eine Flaschenpost mit bei. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Art und Weise wäre. Ich bin eigentlich, für meine Freunde natürlich am Handy erreichbar, ne? Für meine Arbeitskollegen manchmal auch. Aber ich bin doch, ich glaube, auf dem Handy erreicht man mich immer.
Ja?
Ja.
Bist du nicht so?
Also so wie zu Normalzeiten, also von 9 bis 12, sag mal.
Aber so dieses, oh sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hier sitzt nach 3 Monaten die Antwort.
Kommt drauf an. Also wenn es wirklich mal richtig stressig ist und ich irgendwie total viel Mails zum Beispiel bekomme, dann kann es durchaus sein, dass ich mal ein paar Tage brauche, bis ich irgendwie eine Mail beantworte. Vor allen Dingen, weißt du, kennst du das, wenn es gibt so Mails, die man guckt irgendwie nach dem Frühstück Mails durch und dann gibt es so ein paar, die kannst du halt sofort beantworten, die werden auch schnell beantwortet. Und die quasi, die länger sind, die, wo irgendwelche wichtigen Fragen sind und wie machen wir dies, wie machen wir das, die markiere ich mir dann wieder als ungelesen. Aber irgendwann sind die halt ganz, ganz weit unten. Und dann siehst du sie erstmal nicht mehr. Aber irgendwie, wenn du dann irgendwann mal abends so gemütlich aufs Handy drauf schaust, dann steht da halt unten irgendwie so eine rote 312 oder so. Und das nervt dann halt voll ab, sodass man dann doch irgendwann sich dann, entweder lese ich sie dann nur oder ich beantworte sie tatsächlich irgendwann.
Ich finde das voll cool, wenn Leute so direkt antworten können. So, man weiß, es gibt so Menschen im Leben, den schreibst du und dann kommt sofort eine Antwort. Und ich wäre so gern so.
Ey, mein Tourmanager ist so, das ist der Wahnsinn. Da denkst du manchmal, du hast noch nicht mal die Nummer von Matze gedrückt so und der ist schon am Telefon dran. Da erschrickt man regelmäßig. Ich glaube, der Typ hat den ganzen Tag immer das Handy in der Hand und muss wahrscheinlich jeden Tag 150 Anrufe von irgendwelchen durchgedrehten Künstlern annehmen. Ja, ich kümmere mich drum. So in der Art.
Cool.
Ja. Wie erreicht man dich am besten?
Schwierig, aber ich glaube, also natürlich auch über Handy. Ich versuche auch immer so möglichst schnell zu antworten, aber boah, das rutscht auch ganz gern mal runter, weil ich bin immer so im Zwiespalt. Einerseits will man so voll da sein und andererseits, aber sobald es vibriert, ist man ja so voll in einer anderen Realität. Dann guckt man aufs Handy und dann schreibt jemand, dann muss man kurz nachdenken und das finde ich irgendwie nervig. Deswegen versuche ich das dann immer so auszublenden, aber es geht natürlich auch nicht.
Aber du bist auch ganz schön aktiv auf den Social Media Accounts, oder?
Findest
da kann
du?
Man dich auch, ich sehe ständig was von dir, klar.
Ja, das ist schlimm. Also ich mache das voll gerne, aber denke auch manchmal so, morgens nach dem Aufstehen vielleicht 2 Stunden mal nicht direkt das Handy in die Hand nehmen. Antje Schumacher, dann ermahne ich mich immer so. Nein.
Vielleicht sollte man sich das irgendwo hinschreiben, aber ich glaube, dass das funktioniert manchmal, wenn man irgendwie wirklich einen freien Sonntag hat oder so, aber sonst irgendwie, wenn man, ich wisch mich echt ständig dabei, wenn man irgendwie gerade irgendwo hinfährt oder so, dann guckt man ständig rein und du hast halt 2 Minuten vorher schon reinguckt, so, was soll in der Zwischenzeit passiert sein?
Ja.
Aber und dann gibt's wieder echt ein paar Stunden, wo man es auch mal ruhigen Gewissens weglassen kann. Aber trotzdem, ich glaube, das Handy ist die Erreichsquelle Nummer 1, das ist ja alles drauf. 6 Worte, die mich beschreiben.
Vielleicht nicht aus deiner Sicht. Wie würde Jens dich beschreiben?
Oh, Jens würde mich als wahrscheinlich als Nomaden bezeichnen, weil ich nie da bin. Was ist das sonst? Ich hoffe mal immer noch als Buddy, aber ich glaube schon. Jens und ich sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Was noch? Boah, das ist ganz schön schwer. Muss ich immer noch aus Jens Perspektive? Oder
nee, du kannst alles.
Ich glaube, ich neige manchmal zum Nachdenklichen auf jeden Fall, dass ich manche Dinge auch ein bisschen zerdenke vielleicht sogar. Ich bin im Studio unfassbar detailverliebt. Ich war jetzt zum Beispiel 9 Monate lang im Studio für die Platte. Krass. Und hab wirklich, wir haben alles probiert, was man probieren konnte. Und du kommst so oft an Punkte, wo du merkst, das ist einfach scheiße, was du hier gerade machst. Aber irgendwie macht es mich immer total glücklich, da irgendwie so viel Zeit reinzustecken und irgendwie das total zu genießen. Ich brauche noch 2, ne?
Ist es Detailverliebtheit oder schon Perfektionismus?
Das frage ich mich auch ständig, weil ich glaube, viele Leute würden das als Perfektionismus bezeichnen. Aber ich finde, Perfektionismus ist so, es passt nicht für mich mit Kunst überein. Mhm. Weil Perfektionismus ist irgendwie ja ein nach etwas Perfektem streben. Und Musik oder auch Aufnahmen, gerade wenn man lange rumtüdelt, sind ja weit weg von perfekt. Es ist einfach nur so, dass man das, was man archivieren möchte, halt suchen muss erstmal eine Zeit lang. Also klar, wenn ich jetzt zu Hause bin und in meinem kleinen Zimmerchen irgendwie am Rechner irgendwas mache, dann geht das ja sauschnell und klingt sofort mega geil. Aber wenn du halt wirklich das Ganze nachher real machen möchtest und wirklich das Instrument, was du vor dir hast, aufnehmen möchtest, dann gibt es ja 1 Million Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja. Und wie man das Instrument spielen kann und welche Räumlichkeiten man benutzt. Und also ich glaube, das hat für mich irgendwie nichts mit Perfektion zu tun. Aber wahrscheinlich ist es das irgendwie doch auch. Aber ich finde, Perfektionist ist irgendwie für mich was total Negatives. Das ist so jemand, der total kalt im Kopf quasi da rangeht. Und das ist bei uns definitiv nicht. Es ist immer sehr emotional und kann auch dazu führen, dass man wirklich echt 2-3 Tage lang morgens mit glitzernden Augen ins Studio geht und dann irgendwann nachts einfach feststellt, fuck, das ist es nicht. Und dann machst du Wochenende und kommst wieder ins Studio und denkst so, doch, das ist es. Das ist total geil. Ich glaube, das braucht es irgendwie manchmal auch, dass man sich so ein bisschen verliert in den Dingen.
Ja.
Also ich glaube, ich bleib bei detailliert. Ja. Detailverliebt. Okay, dann noch blond und blauäugig. Muss ich das alles aufschreiben? Ich weiß es nicht mehr.
Du hast Nomade.
Mhm.
Ich glaube, Buddy. Was?
Ja, ey, du hast voll gut aufgepasst.
Detailverliebt, blond, blauäugig. Zerdenkend. Habe ich auch lustiger, also irgendwie, wenn man sich so überlegt, okay, heute kommt Joris und wie bist du wohl, habe ich mir auch immer gedacht, du bist wahrscheinlich jemand, der sehr viel nachdenkt und sehr viel irgendwie auch für sich. Wie aufgeräumt ist dein Kopf so?
Boah, es kommt immer voll drauf an. Im Moment ist super viel drin. Ich war jetzt auch gerade in Chemnitz bei diesem Wir sind mehr Konzert.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, so ist da gerade sehr viel drin. Mir macht es irgendwie ein bisschen Sorgen, auch wie die Dinge sich entwickeln. Natürlich, klar, diese Sachen, die uns allen Sorgen machen, aber auch diese Sachen, also das rechte Hetze und sowas, das ist aber schon immer in meinem Kopf drin gewesen, seitdem ich ganz klein bin, dass ich da von meiner Familie aus immer schon ganz, ganz klar gepolt wurde, dass ich, glaube ich, eher mich links einordnen würde, als dass ich jemals irgendwie da drüben hinkommen würde. Aber was mich so im Moment echt viel beschäftigt, ist diese Frage, wie kriegt man das überhaupt wieder hin, dass wir irgendwie alle zusammenkommen wieder und dass irgendwie diese wirklich die Leute, die echt so verblendet schon sind zum Teil, dass sie gar nicht mehr gerade denken können, wo selbst ja, also wie in Amerika, ja, wenn Trump irgendwie irgendwas twittert und sofort sonst wie viele Fakten dagegen gelegen werden, also wirklich Fakten dagegen gelegen werden, dass das Schwachsinn ist, dann sind trotzdem 40% der Leute immer noch der Meinung, dass es scheißegal ist, ob das Fakten sind oder nicht, sondern der Typ recht hat. Und das ist irgendwie, also ja, gar nicht mehr argumentativ, gar nicht mehr wirklich lösbar.
Ja, sondern es ist alles nur noch emotional,
genau, also noch emotional hochgekocht. Und ich glaube, da wird es ja ganz schwer. Was willst du dann machen? Weil diskutieren und meinetwegen auch philosophieren darüber, bringt dann nicht mehr so viel, wenn es nur noch um Emotionen geht und um Überzeugungen geht. Ich habe das zumindest immer so wahrgenommen, wenn man mit Leuten anfängt zu reden, die irgendwelche verhärteten Meinungen haben, egal in welchem Bereich, dass das eigentlich nur anstrengend ist, weil man dann ja nicht mehr mit Fakten jemanden überzeugen kann oder mit guten Gesprächen. Und ich finde, das ist super gefährlich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so 4, 5 Jahre oder vielleicht sogar nur 2 hinter den Amis hinterher. So einfach, dass die Entwicklung, die man da sieht, die dann erstmal alle verlachen, auf einmal dann irgendwie doch bei uns auch Einzug gehalten. Also wenn man sich überlegt, keiner von uns hat Trump jemals ernst genommen und auf einmal ist er der Präsident. So, und ich glaube, die Geschichte zeigt, dass wir 33 auch die Typen nicht ernst, oder davor 30 die Typen nicht ernst genommen haben. Und das auf einmal ganz schnell ging und die da waren. So. Und ich glaube, das macht mir im Moment auf jeden Fall den Kopf voll. Und ich mache mir auf jeden Fall Sorgen, einfach weil ich im Moment nicht mehr so die einfache Antwort habe, die man vielleicht als Kind hatte, dass man gesagt hat, ja gut, alle Menschen sind gleich und gehören zusammen. Das ist natürlich so und ich glaube, das weiß eigentlich auch irgendwie jeder. Aber gleichzeitig gibt es so viele verschiedene schwierige Situationen, dass es irgendwie total komplex ist.
Total. Ich finde es jetzt halt bei Chemnitz voll schön zu sehen, dass da 65.000 Leute sind und dass jetzt auch die sozialen Medien ja total politisiert sind. Das ist sehr, sehr schön und macht irgendwo Mut und ja auch irgendwo ein Einigkeitsgefühl. Also, dass wir da sind und denken, boah, 65.000 Leute sind da und die haben das ja auch dann in ihren Köpfen, in ihrer Erinnerung, dieses, hey, wir waren alle zusammen und wir sind irgendwo auch alle zusammen. Aber das reicht ja auch nicht. Es reicht ja nicht. Klar, es ist wichtig, jetzt auf die Straße zu gehen, aber auf Facebook sein Bild zu ändern mit Hashtag Wir sind mehr Banner ist ja nicht das, was irgendwo, sondern jetzt im Alltag darüber zu reden oder den Mund aufzumachen oder. Ich glaube auch mit diesen Nazi-Schweinen, das meinte auch Aki letztens im Podcast, kann man nicht reden, so. Also mit diesen ganz, mit diesen krassen, mit den Rechtsextremen kannst du nicht mehr sprechen, sondern muss man, also, aber ich glaube, da waren ja, wenn du jetzt sowas, die Kommentare liest, sagen ganz viele Leute, es waren nicht nur Nazis, sondern auch Leute, die Angst hatten, wo du so denkst, ja, aber die haben ja nicht Angst wegen der Flüchtlinge, sondern weil hier andere sozial, also andere Probleme im Land sind, die man irgendwo lösen muss. Und da können wir, so glaube ich, also wir ja natürlich, man kann irgendwie auf Dinge aufmerksam machen und irgendwie Menschen vielleicht mal die Augen öffnen, dass mal was anderes wählen. Mhm. Aber die Politik hat ja auch viel noch zu leisten.
Ich glaube, wir sind es aber auch irgendwie ein bisschen mehr gewohnt. Ne? Ich meine, wenn man irgendwie ein paar Jahre irgendwie in der Großstadt gelebt hat, so, ja. Es ist ein Fakt, so, wenn du durch Berlin gehst, nachts, dann wirst du wirklich an jeder Ecke angelabert, ob du irgendwie Drogen kaufen willst. So. Das sind Realitäten, so, die natürlich da sind. Und wenn man das jetzt überträgt in irgendwelche Städte, die das nicht kennen, dann gibt es da vielleicht wirklich eine reelle Angst so davor. So. Aber trotzdem, für mich war es so bei diesen, ich habe diese Sachsen-Gespräche, hast du die gesehen? Mm-mm. Mit dem Kretschmer quasi, der Ministerpräsident von Sachsen ist dann dahin gefahren zu den Leuten und nach Chemnitz.
Ja, das
und die haben sich quasi irgendwie unterhalten. Und da ist wirklich irgendwie in diesen Gesprächen ist eigentlich, Da ist mir echt unheimlich geworden, so, weil der hat sich da wirklich hingesetzt, hat aus meiner Sicht sogar eigentlich ja die beste Idee, die man machen kann, so einfach zeigen, ich bin da und ich kümmere mich irgendwie, lass uns doch einfach mal reden. Und da werden so viele Dinge durcheinander gebracht, irgendwie von einer Kindergartenschließung hat nichts mit Flüchtlingen zu tun. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das Geld wirklich dann deswegen fehlt. Das sind zu einfache Antworten, die Leute aber irgendwie glauben. Und was mich so beunruhigt hat, war, als man diese Bilder gesehen hat und dann irgendwie es hieß, ja, das waren ja nicht alle, die irgendwie, sondern es waren einfach ein paar, die einen Hitlergruß gezeigt haben, wenn überhaupt, oder sowieso, das waren ja Linke angeblich, so die den Hitlergruß gezeigt hätten und so. Da frage ich mich wirklich so, ey, spätestens in dem Moment, wo irgendwelche Leute einen Hitlergruß zeigen, musst du einfach wissen, dass du gerade auf der falschen Seite stehst. So.
Ja, voll.
Egal, ob die quasi der Rest, ich sag mal, wirklich gemäßigte Bürger sind, die Angst haben vor irgendwas. Du musst checken, wenn du in der falschen Menge stehst. Und das ist, das ist von jedem von uns die Aufgabe und die Pflicht in der Demokratie, dass man checkt, wenn man auf der falschen Seite steht. So.
Das stimmt.
Das ist echt auf jeden Fall, ja.
Aber ich glaube auch, also Ängste hat man ja an verschiedenen Stellen. Und wenn du jetzt sagst, man läuft durch Berlin und da wird man angequatscht, ey, wenn ich joggen gehe, überlege ich mir auch, um wie viel Uhr bin ich dann, ist es dann noch dunkel und wo jogge ich dann lang und ist mein wie hoch ist mein T-Shirt und geht das, also als Frau machst du dir auch irgendwo Gedanken, das hat aber nichts mit dem Flüchtling zu tun, das weiß
ja,
ich.
Ja, klar.
So, aber jemand anderes droppt los und denkt, oh, und jetzt, und das hat ja damit zu tun. Also ich glaube, da halt irgendwie zu zeigen, hey, bis dahin hat das kommt das Problem daher und das Problem kommt daher und man kann jetzt nicht alles auf die Flüchtlinge schieben. Aber ich glaube auch, dass wir als Künstler da so eine Art Kulturauftrag haben. Also
ja,
zu sagen,
auf jeden Fall.
Also einfach zu sagen, Leute, macht den Mund auf, macht die Augen auf, so irgendwie, weil
wir haben eine Bühne, halt.
Leute. Ja,
ja,
wir haben das Privileg, vor diesen Leuten zu sprechen.
Ich glaube auch, ich finde es auch immer total wichtig, irgendwie, dass man zumindest vermittelt, diese Lebensfreude auch vermittelt, ja, die Musik ja auch bringt und das Emotionale, was es bringt, ja, dass man eben alle stehen zusammen vor einer Bühne oder auf einer Bühne und im Publikum und erleben einen friedlichen, wunderschönen Abend im Idealfall. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist ja übertragbar auf jede Alltagssituation, dass man diese Kraft quasi von da mitnimmt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir haben. Und ich glaube auch, dass wir Haltung zeigen müssen, so wie wir es jetzt so viele auch gemacht haben und wir auch machen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es genauso wie, dass es nicht reicht zu sagen, die Politiker müssen sich drum kümmern.
Ja.
Ja? Reicht es natürlich auch nicht zu sagen, ja, wo ist denn jetzt die Musik? Szene, wo ist sie denn jetzt? Warum positionieren sich hier nicht alle und so weiter? Sondern natürlich sind wir auch ein Spiegel der Gesellschaft irgendwo. Und ich glaube, dass jeder in der Gesellschaft zumindest die Aufgabe hat und die Pflicht hat, die Demokratie zu schützen, in der wir leben und die unsere Generationen vor uns sich hart erarbeitet haben. Und ich glaube, das geht uns alle was an. Und ich glaube, das habe ich in letzter Zeit oft gelesen und gehört, dieses Thema, es reicht nicht mehr, für sich selbst eine Meinung zu haben, sondern man muss Haltung zeigen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtiger denn je. Meine Hassobjekte. Hassobjekte? Was sind Hassobjekte?
Rosenkohl.
Ah, ich verstehe. Okay, dann tun wir mal so, als wäre es eine Speise.
Oder ich gucke ja gerade mal so.
Boah, magst du Erbsen mit Möhren? Ich habe Erbsen mit Möhren immer gehasst.
Nee.
Erbsen mit Möhren.
Aber
das
gab es
so
auch bei uns nicht so.
Einfach komplett zerkocht alles. Es hat keine Konsistenz mehr und es schmeckt fürchterlich.
Aus dem Glas, ne?
Oh.
Nee. Ich bin ja voll so eine Bio-Tante von zu Hause. Bei uns gab es nur frisches Zeugs.
Bei uns auch. Mein Stiefvater hat damals, bevor es Mainstream war, hat er schon einen Bioladen gehabt.
Ach, geil!
Genau, und er hat den schon immer gehabt, quasi, seitdem ich lebe. Und es ist eine interessante Kombi, also es ist ein Bio- und Buchladen. Ja.
Hey, wie cool, wo ist der?
Bei mir zu Hause in Flotow. Der heißt Flotow. Regenwurm, der Laden. Ist der beste Laden der Welt. Falls ihr das hört, kauft dort jetzt ab jetzt alle ein. Genau, deswegen gab es bei uns schon immer die Sachen. Und bei mir gab es auch die Zeit, ganz ehrlich, ich bin bei meinem Vater dann groß geworden, da gab es die Zeit, wo ich echt mich zum Teil auch geschämt habe, weil ich bin dann immer mit so einer Bio-Papier-Tüte irgendwie mit irgendwelchen total, damals natürlich im Vergleich zu Nutella oder so, schmeckt das Zeug ja einfach auch nicht so. Zumindest als Jugendlicher, wenn man das noch nicht als gesund quasi im Kopf hat. Ja, dann habe ich mich immer so geschämt, ich dann irgendwie diese Dinger irgendwie in die Schule und alle haben mich mal blöd angeguckt.
Hast du getauscht? Ich habe immer getauscht.
Echt?
Ja, ich habe das Bio-Brot mit dem super Bio-Käse und immer gegen so ein Nutella-Brot getauscht.
So ein geiles weißes Toast mit Nutella drauf.
Schrecklich jetzt eigentlich im Nachhinein. Mhm. Aber ich dachte halt so, das durfte ich nie. Und dann will man das so haben. Meine Freundin fand natürlich das Brötchen auch immer so mit Käse und so irgendwie schöner. Und
echt, da musst du aber ganz schön Überzeugungsarbeit geleistet haben. Bei mir war es echt immer so Brot. Und halt so kennst du, dann gibt's natürlich auch nur den großen Gouda halt am Stück, ne, ja, den man so abhobeln muss irgendwie so.
Oh, das ist doch super lecker.
Ja, ist es auch. Oh, jetzt
oder heutzutage Samba aus dem Bioladen.
Ah, nee, Samba. Doch. Nee. Also wenn du Nutella gegen Samba probierst, so Blindverkostung.
Boah, dann gewinnt bei mir echt Samba tatsächlich. Aber es
wirklich?
Mhm.
Ich habe Samba echt lange nicht mehr gegessen, weil ich war dann auch immer so ein bisschen anti, weil ich da eigentlich nicht so richtig mich zu Hause gefühlt habe und so. Ja. Und dann war es, glaube ich, so, dass ich wahrscheinlich das deswegen schon mal aus Prinzip gar nicht so geil fand alles. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, also wenn du auch mal überlegst, ja, du isst morgens so ein Vollkorn-Bio-Brötchen zum Beispiel,
ja,
da kannst du auf jeden Fall 3 Schrippen gegen essen und bist trotzdem satt, also, ne?
Ich habe mich immer gewundert, warum ich auf Klassenfahrt immer so viel essen kann. Weil ich halt morgens immer 3 weiße Brötchen gegessen habe und bei uns zu Hause nach einem halben Brötchen schon satt war. Und da habe ich mir gedacht, warum ist denn hier die Luft so anders, dass ich immer so viel essen kann? Aber ja, klar, ist halt, ja.
Ist echt gehaltvoller.
Ja.
Und ein richtiges Spezialrezept jetzt, wenn du mal Bock hast. Das beste Rezept meiner Mutter. Pfannkuchen, es gibt ja ganz viele verschiedene Worte dafür, aber wirklich diese großen, ne, die so ein bisschen wie Crepe, nur in geil, mit Vollkornmehl.
Ja.
Kennst du das?
Ja.
Und dann,
ich kenn's nicht, anders von früher.
Ja, das ist geil, super, ja. Geil, das sind halt dann nicht so weiße Pfannkuchen, sondern sind halt so schön braun, aber die mit Gemüse oder so, das war immer, wobei ganz ehrlich, mit Zimt und Zucker, ich glaube, das war immer mein absolutes Highlight. Und dann Rollen.
Oh, ja, und genau, einrollen.
Ich habe so eine spezielle Technik auch immer gehabt, dass ich die Gabel und das Messer immer so genommen habe und mir dann das Ding so in den Mund reingeschoben habe. Gab es auch immer gut Ärger für, weil ich glaube, alle haben immer gleich, schneidet mir gleich meine Zunge ab. Was zum Glück nicht passiert ist. So, ich habe eine Schwäche für, ja komm, Pfannkuchen von meiner Mutter.
Sehr gut. Oh, es gibt auch so Buchweizenpfannkuchen und dann mit so, also relativ dünn und dann so Frischkäse und Mangold drauf.
Mangold ist halt auch so ein Ding, ne? Ganz lecker, ja. Mangold.
Boah, das ist gut. Hm? Finde ich gut.
Wofür hast du eigentlich eine Schwäche?
Eis. Ich esse sehr viel Eis.
Was ist dein Favorite Eis? Oder bist du eher so Häagen-Dazs oder bist du Ben & Jerry's?
Ich hatte die Häagen-Dazs-Zeit und dann jetzt bin ich so Ben & Jerry's Salted Caramel Top Dings. Mhm. Und das ist wirklich, ich habe letztens mit meiner Schwester drüber nachgedacht, so wirklich mein Guilty
Pleasure,
nennt man das so?
Ja.
Weil wir versuchen so plastikfrei gerade und okay. Das ist ja dann auch. Und dann ist es, glaube ich.
Das ist bei Häagen-Dazs das ja ganz anders, ne?
Das
ist
ja, aber das hat ja oben diesen Plastikdings drauf. Stimmt. Und vor allem gibt es doch dieses Nestle. Es gibt wie nennt man das? So ein PDF, so ein Bild von Nestle, wo dann alle Firmen, die oder Produkte von Nestle da in so einer Spinne sind quasi. Und dann siehst du Unilever und bla und alles, was böse ist eigentlich. KitKat und sowas. Und dann haben wir so überlegt, boah, cool, wir
können KitKat nehmen. Ist aber nicht böse, oder? KitKat doch, kann nicht böse sein.
Aber so Twix und so, alles, was so zu Nestle gehört, ist halt.
Okay.
Und dann haben wir so überlegt, krass, wir konsumieren nichts aus dieser Seite. Und dann,
Unilever,
Ben & Jerry's. Und jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll.
Ja, ich hatte in der Studiozeit hatte ich eine Häagen-Dazs-Zeit. Also da war es echt so, dass ich mir immer diese Pötte waren dann immer da. Und ich habe mir echt, wir waren dann so in warst du schon mal im Toolhouse-Studio?
In Rotenburg.
An der ja, Kunde. Das ist das geilste Studio der Welt. Du musst da unbedingt mal hin.
Das hast du mir beim ersten Mal als Vince kennengelernt.
Okay. Ich mache immer Werbung für dieses Studio. Das ist wirklich das geilste Studio der Welt. Auf jeden Fall hatten wir eine Pension, so eine Ferienwohnung. Die war so 6 Kilometer weit weg in Obergude.
Obergude.
Ja. Mega geil, das war so ein altes Bauernhaus, jetzt komme ich ins Schwärmen, Achtung, mit so Federkernmatratzen und so. So richtig oldschool, aber ich habe da so geil gepennt und da waren wir halt immer so um 2-3 Uhr nachts halt, dann irgendwie sind wir dann da oben angekommen und die Jungs haben immer noch ein Bier getrunken oder 2 und ich habe immer so ein Häagen-Dazs-Ding irgendwie reingefahren mit okay. Oreo-Keksen.
Oh, wichtig. Lecker, ja.
Und das war echt immer so meine absolute Nervennahrung.
Boah, ist aber eigentlich gut.
Also Häagen-Dazs, so ein Pott, da kann man auch nur 3 oder 4 Stunden dann pennen. Das reicht dann auch voll. weil da ist so viel gesunder Scheiß drin, dass man auf jeden Fall morgens total fresh wieder früh aufstehen kann.
Aber Rotenburg an der Fulda, da kommt Felix her, Felix Gerlach, mein Gitarrist.
Ja.
Und der hat da früher nämlich in dem Studio, der erzählt mir da auch immer davon. Da kann man so gut Drums aufnehmen.
Ja, genau. Das ist der Wahnsinn.
Cool, da muss ich echt mal hin.
Du musst mal hin. Oh, wir machen da mal einen Podcast zusammen.
Ja.
Ja, dann laden wir alle ein, die da schon mal. Ich glaube, Mickey Chance war da. Boss hat da jetzt gerade seine Platte, glaube ich, auch aufgenommen.
Ja, habe ich gesehen.
Boah, wer hat da noch alles aufgenommen? Hier die ganzen wichtigen Namen fallen mir gerade hier ein. Nee, aber ach so, die Intersphere. Kennst du die Intersphere?
Ja.
Mega geil. Die nehmen da jetzt gerade, glaube ich, komplett ihre Live-Platte auf, ihre neue Platte. Ich bin sehr gespannt, weil Moritz, der Drummer, der hat ja auch meine Platte eingespielt. Und das war einer der. Also das war einer der besondersten Musiker, Menschen, die ich kennenlernen durfte im Studio. Also das war so inspirierend, mit ihm zusammenzuarbeiten, dass ich mich jetzt sehr, sehr freue auf die Intersphere-Platte. Und ich glaube, die wird richtig gut.
Cool.
Ja. Wo bin ich stehen geblieben? Das ist das Unnötigste, was ich mir je gekauft habe. Okay, jetzt kommt die traurigste Geschichte der Welt. Bist du bereit?
Soll ich Taschentücher
rein? Ja, warte. Okay. Also zumindest für mich. Pass auf. Ich wollte unbedingt damals, es muss, wann kam, Achtung, Antje, wann kam Star Wars Episode 1 raus?
Weiß ich nicht.
Ja, jetzt komm. Sowas findest du doch bestimmt total cool, oder?
Ja. Aber ich bin nicht gut in Jahreszahlen.
Na, jedenfalls hier.
Geburtstage kann ich mir auch nicht merken.
Es gab da sowas, ich glaube, der hieß der Naboo Fighter. Das war so ein Jet von denen, ne?
Mhm.
Und den gab's von Lego. Wirklich jetzt, den gab's von Lego. Und wow. Ich wollte den unbedingt haben.
Mhm.
Und ich hatte Geburtstag.
Ja.
Und was habe ich natürlich nicht bekommen?
Den Naboo Fighter.
Absolut richtig. Ich mag, dass du dieses Wort jetzt sagen kannst. So, und dann habe ich all mein Taschengeld, was halt wirklich all mein Taschengeld von 3 oder 4 Jahren, mindestens, wenn nicht sogar Jahrzehnten, habe ich quasi genommen, habe das Sparschwein quasi, ne, das ist auch nicht mehr dann gewesen.
Nein.
Und dann bin ich also bei uns unten, in den Dixie hieß das damals, ich glaube mittlerweile in Markkauf, bin ich die Straße runtergegangen, in diesen Laden rein und da gab es nun mal den
Naboo Fighter.
Sehr gut.
Ich baue langsam eine emotionale Bindung zu dem.
So, pass auf. Jetzt,
wow.
Und dann gehe ich in, zu diesem Regal so, ne, irgendwie und hol mir den so und der ist auch so, naja, so medium groß gewesen, der Karton. So, aber die Größe ist ja schon wichtig auch bei sowas.
Ja,
aber ich wollte ihn ja unbedingt haben. Hab ihn ja vorher nicht bekommen, also gehe ich zur Kasse und das hat wirklich, glaube ich, 49 Mark oder sowas gekostet. Also wirklich so richtig viel.
Ja.
Und dann komme ich nach Hause und das war der Beginn von diesem Ding. Doch, ja, wow, jetzt heute wird es richtig philosophisch für mich. Ich habe sehr viel über mich selber gerade gelernt. Das war der Beginn von der Zeit, wo man, kennst du das, wenn man sich Sachen kauft, die man unbedingt haben möchte und dann hast du die und du denkst dir so, ja, und jetzt?
Ja.
So wie so ein neues iPhone oder so, wo man so denkt, so, wow, das muss ich unbedingt haben, das ist ja oberkrass, das kann jetzt Porträtmodus. Und dann hast du dieses Telefon und denkst dir so, ja, okay, cool, so, aber... Geil,
ja.
Umweltbilanz minus 1000 und irgendwie, ja. Wofür? Jedenfalls so, jetzt komme ich nach Hause, jetzt packe ich das Ding aus und schütte erwartungsvoll dieses Teil aus und da sind halt original halt vielleicht 20 Bauteile oder so nur drin, weil das einfach so Spezialteile waren, die quasi, das Plastik war schon so gegossen.
Oh nein.
Dass man quasi diese Scheiße einfach nur irgendwie mit in von 5 Schritten zusammen hatte und ich natürlich alles Geld weg, ne, das Geld war weg. Das habe ich nicht wiederbekommen.
Nein.
Ja. Und dann hatte ich das, hatte ich den gebaut so und dann sah er halt relativ unspektakulär aus.
Das holt man sich doch, um das zusammenzubauen.
Ja, na klar.
Das fällt denen ein. Ich hätte erstmal einen Brief geschrieben an Lego.
Ja.
Krass. Oh Mann. Ja, unnötig.
Das war auf jeden Fall das Unnötigste, aber das Traurigste. Ich streiche hier Unnötigste mal durch und schreibe das Traurigste.
Bis dato. Könnte man verfilmen, so traurig ist das.
Ich schreibe hier einfach mal kurz die Geschichte mit dem Naboo Fighter. Geht das jetzt hier munter weiter oder war es das?
Nee, guck mal.
Es geht immer weiter.
Ja, es geht immer weiter. Da sind so Fragen auf der anderen Seite. Die habe ich aber alle überklebt. Haben mir was anderes ausgedacht.
Okay, cool. Was stand da spanische Sachen drunter?
Nee, da stand so, das mag ich an dir am liebsten. Und so, weil das ist ja ein Freundebuch. Aber
okay. Ey, da steht jetzt, das würde ich mit 1 Million anstellen. Das ist ja mit so 1 Million Euro gemeint.
Mhm.
Die Leute denken natürlich, dass ich hatte ja einen Mainstream-Erfolg. Die denken ja, ich wäre schon Millionär. Also es ist sehr oft so die Frage, wie das ist, Millionär zu sein oder sowas.
Nein, echt?
Die Leute haben völlig falsche Vorstellungen, ja. Ich sag immer Millionär. Milliardär. was würde ich machen, wenn ich Millionär wäre? Boah, ich muss... Nein, das darf ich nicht erzählen. Nein, das darf ich echt nicht erzählen. Okay, schade. Wenn ich Millionär wäre, ich hab
die Klage wegen Raymond muss er erstmal noch
durchbringen. Stimmt, die muss er erstmal noch durchbringen.
Ja.
Wobei, ganz ehrlich, Ray ist ein unfassbar lieber Typ.
Ja.
Und ich glaube, das würde ich... nein, Ray hat mir so viel gefallen. Ich habe so oft bei dem im Proberaum geprobt in letzter Zeit, weil ich keinen Proberaum in Mannheim habe. Und dann darf ich immer bei ihm rein.
Das ist gut, ja.
Ich glaube, allein deswegen liegt die Klage im Moment auf Eis. ich habe letztens, pass auf, ich erzähle dir jetzt, was ich lasse aber einen Teil weg, den ich nicht erzählen darf. Ich bin letztens durch komische Sachen, habe ich ein bisschen Geld bekommen, weil ich etwas Komisches gewettet habe. Und ich habe das ganze Geld, was ich bekommen habe, vielleicht auch nicht so viel, aber das ganze Geld an Greenpeace gespendet. Und dann haben die mir sogar einen Brief geschrieben, dass sie sich so gefreut hätten.
Ach, cool.
Ja, wahrscheinlich kriegt das jeder. naja, okay, was will ich dann also mit 1 Million Euro anstellen? Ich glaube, 1 Million ist wie so, kennst du das, wenn du so eine Fee triffst und du darfst dir was wünschen? Das könnte man natürlich auch so angehen, ne? Dass man sagt, ich wünsche mir einfach, dass ich mir ganz viel wünschen darf. Das heißt, wenn du jetzt richtig clever wärst, dann kannst du mit 1 Million Euro ja bestimmt irgendwie ganz einfach, wenn du so viel Geld hast, noch viel mehr machen. Und
anlegen.
Das dann anlegen, aber irgendwie in so wahnsinnig spekulativen Dingen investieren. und das Geld dann wiederum aufteilen. An Amnesty zum Beispiel würde ich was geben. Ich würde an Greenpeace was geben. Ich würde dem HSV was geben, dafür, dass der HSV wieder besser spielt.
Bist du HSV-Fan?
Ich bin HSV-Fan.
Oh nein, das wusste ich nicht. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht nach Hause eingeladen. Gut, war nett.
Aber ich bin auch, ich bin einer der wenigen Menschen, der auch Pauli-Fan ist. Weil mein Vater kommt aus Hamburg. Doch, es geht. Und ich bin als kleines Kind immer mit ihm dann nach Hamburg zu Oma und Opa gefahren, als sie noch gelebt hat, der Opa. Und dann bin ich mit Opa immer die letzten 5 bis 10 Minuten durfte man als kleines Kind einfach so ins Volksparkstadion ran beim Spiel. Die haben einfach reingelassen noch.
Süß.
Ja, wenn es nicht ausverkauft war. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine riesengroße Liebe zum HSV aufgebaut. Und wann immer ich nach Idolen gefragt werde oder Vorbildern gefragt werde, beantworte ich die Frage tatsächlich auch mit bestem Gewissen so, dass mein erstes großes Idol war Hans-Jörg Butt. Das ist ein Torwart gewesen vom HSV.
Ja.
Und der hat immer die Elfmeter geschossen. Der hat das Unmögliche möglich gemacht. Der ist als Torwart nach vorne gegangen, hat die Elfmeter geschossen. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn.
Also insofern, an alle HSV-Fans da draußen, ich habe mich hier nicht gerechtfertigt und alle, die nicht HSV sind, ich habe mich hier gerade erfolgreich gerechtfertigt dafür, dass ich HSV-Fan bin. Also so, die Millionen würde also irgendwie spenden.
Finde ich gut.
Spenden und mit den anderen 950.000 würde ich in Urlaub fahren. ja, und so ein Maserati oder sowas. Quattroporte. Grüße an Bjarne Mädel. nee, aber ich würde es, glaube ich, immerhin spenden. Ich bin echt sowieso so ein Depp irgendwie. Ich glaube, mit Geld sollte man mir nicht geben. Weil also nicht, dass ich es für mich ausgeben würde, sondern ich lade dann immer alle ein und so und dann...
Schlimm, wenn man Bargeld dabei hat abends.
Ja,
ich sowieso. Schütze mich jetzt schon manchmal und nehme nicht so viel mit, weil ich sonst...
Du bist eine von denen, die einfach kein Bargeld mit dabei haben.
Nee, nein, aber ich nehme immer nur so begrenzt mit, weil sonst gebe ich immer allen was... Also wenn ich sage, heute habe ich ja richtig viel dabei. Gut, erstmal runden. So, das ist dann immer so fatal. Gut für die anderen, nicht so gut für meinen Geldbeutel. Also es ist ja nicht... Also wenn man denkt so, heute habe ich es mal mit... Immer gefährlich, ist doch immer alles weg am Ende. Nee, spenden ist aber gut.
Was würdest du mal mit einer Million? Also ich gehe jetzt hier von mit einer Million, die man so auf der Straße findet, oder?
Ja, zum Beispiel würde ich auch spenden.
Also ich glaube, wenn ich jetzt so insgesamt irgendwann mal eine Million habe, dann würde ich, glaube ich, natürlich nicht alles davon spenden. Aber wenn man die findet, dann schon.
Ja, genau, wenn das halt so, du kriegst die einfach so.
Ich esse ein bisschen Birne, wenn es nicht
stört. Das ist gut.
Mhm. Aber das sind übrigens auch Bio-Birnen, oder?
Ja, natürlich.
Die sind so schon knackig noch.
Von Ali um die Ecke. Hm. Ich finde es gut und ich finde auch, also natürlich irgendwie ausgewählt irgendwie spenden. Ich glaube, es ist halt voll schön, wenn du so einer Sache so richtig viel, also das ist ja unglaublich, was du denen ermöglichen könntest. Greenpeace finde ich ziemlich lustig, dass du es gesagt hast. Ich hatte nämlich früher ein Green Team und war auch in der Jack, in der Jugendgruppe in Krefeld und da haben wir so die Green Days, heißt es, organisiert bei uns an der Schule und meine Schwester war da auch immer sehr aktiv.
Hier haben wir uns kennengelernt, jetzt wird es emotional, ne? Wir haben wir uns beim Hurricane kennengelernt? Hurricane Festival?
Ah, stimmt. Ich dachte in Berlin beim Konzert von Luca. Aber da kannten wir uns schon.
Aber da haben wir uns auch wahrscheinlich, also ich weiß noch, dass wir uns beim Hurricane Festival, da hattest du aber schon gespielt oder so, oder? Du hast den Tag vorher schon gespielt oder so, ne?
Ja, aber ich habe dann noch Hurricane TV moderiert.
Ah.
Deswegen war ich noch da. Und. Ich bleibe auch meistens einfach so noch ein bisschen länger dann.
Das Hurricane ist auch echt gut. Ey. Das ist auf jeden Fall wieder matschig gewesen, glaube ich, in dem Jahr.
Stimmt, ihr hattet gespielt. Und ich stand dann nämlich mit Wolle und so rum. Dann warst du eigentlich nur kurz da. Da haben wir uns gar nicht so viel unterhalten. Und dann beim Luca-Konzert in Berlin auf jeden Fall. Da hast du mir nämlich auch von dem Toolhaus erzählt. Und da hast du mir Jonathan Klut vorgestellt, mit dem ich jetzt auf Tour war.
Der absolut du hast einer der geilsten Typen, die es gibt.
Voll.
Die es überhaupt gibt auf der Welt.
Wirklich, aber kann auch jeder, der ihn kennt, glaube ich, so unterschreiben, dass er das ist.
Der ist einfach Wahnsinn. Ich habe mit dem Feuerwesen zusammengeschrieben.
Stimmt, habe ich gehört.
Und wir waren in Spanien, er war eine Woche da und wir haben halt 4 Tage lang original nichts geschrieben, sondern sind nur rumgefahren und haben uns übers Leben unterhalten. So wirklich, weil da gibt es echt viel, gab es viel zu erzählen, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube, er ist irgendwann echt fast ein bisschen nervös geworden. Sagt immer so, fuck, Alter, schreiben wir jetzt hier irgendwie auch nochmal oder was? Und dann haben wir abends einen Kamin angemacht und ich habe irgendwie gedacht so, ey, Kennst du das so, dass mein ganzes Leben lang war es so, wann immer ich mal am Feuer saß und Stockbrot früher gemacht habe oder wirklich irgendwann mal am Lagerfeuer einfach nur so saß, werde ich immer so kurz mal einmal richtig ruhig. Ist einfach für wirklich so, wie es im Song auch heißt, so für diesen ganz kurzen Augenblick ist alles kurz mal in Ordnung. So. Egal wie scheiße es dir geht, egal wie scheiße die Welt gerade draußen ist, egal wie gut es dir geht, es ist einfach mal kurz in Ordnung. So. Und ihm ging das genauso sein ganzes Leben lang. Und dann haben wir gesagt, okay, geil, darüber schreiben wir einen Song. Und dann haben wir irgendwie, er natürlich an der Gitarre sofort. Und dann haben wir irgendwie das, ich finde, die Nummer ist nach wie vor für mich so ein absolutes Highlight. Ich habe letztens auch so eine Session gespielt mit ihm zusammen. Mit Max Prosa zusammen. Max Prosa und Jona. Und wir haben die Nummer zu dritt gespielt. Und das ist einfach jedes Mal, er war auch im Studio, hat dann die Gitarre auch gespielt, die Akku. Cool. Auch eine super schöne Story. Wir hatten so viele Akustikgitarren. Die schönsten der schönsten. Er hatte irgendwie noch seine Lakewood mitgebracht und so. Und ich hatte noch ein paar Breedlove-Gitarren. Da hingen noch echt viele und die waren so geil alle. Und wir haben alle durchprobiert. Na klar, wieder hier detailreich oder perfektionistisch, wie du es willst. Und wir haben irgendwie, ja, okay, keine Ahnung. Oh, da hinten steht noch eine allerletzte. Und das war so die Schrottgitarre aus dem Studio, so für 200 Euro irgendwie. Mhm. Und mit uralten Saiten drauf und so. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben beide angefangen zu heulen, weil es einfach genau in diesen, wir sind wirklich einfach ein halbes Jahr in der Zeit zurück, wuck, und saßen wieder beide da irgendwie im Haus und haben irgendwie ins Feuer geguckt. So, das war einfach totaler Wahnsinn. Und diese Gitarre ist jetzt natürlich auch zum Glück auf der Platte drauf. Oh. Superschön. Jetzt haben wir über Jona geredet, nicht über uns. Also wir haben uns beim Hurricane Festival 2017 im Backstage kennengelernt. Das war ein sehr besonderer Moment. Was gibt dir neue Energie? Boah, sau vieles. Ich glaube, gute Gespräche.
Ich glaube, du sagst saufen.
Saufen.
Boah, saufen.
Nee, ich glaube, saufen würde mir eher alte Energie wegnehmen.
Sau vieles.
Ja, sau vieles. Ich glaube, gute Gespräche können irgendwie für mich super viel sortieren und Musik natürlich. Also auch Musik machen. Am schönsten natürlich immer dann, wenn du wirklich so aus irgendeinem Moment heraus wirklich irgendwie Musik machst. So. Also gar nicht so, ich gehe jetzt aktiv auf die Bühne, natürlich gibt dir das Energie, das ist aber so, das ist vorhersehbar, das ist irgendwie am schönsten ist es, wenn irgendwo irgendwas so spontan passiert und man irgendwie auf einmal sich in einer zweieinhalbstündigen Jam-Session befindet.
Ja, stimmt.
Und bei dir?
Ja, auch vor allem, glaube ich, so Gespräche, Zwischenmenschliches. Aber auch, ich brauche auch voll meine Pausen. Also ich merke so, wenn ich es gibt ja so Wochen, wo du nie alleine bist. Und dann hier auch noch und dann ist irgendwie meine Schwester da und ich, ja, oder ist ja auch immer schön oder man schläft immer irgendwie irgendwo mit jemandem dann da im Doppelzimmer und dann ist man noch hier bei der Mutter und dann ist man, also weißt du, so dieses, nee, auf Tour meine ich jetzt. Aber mit ich kann mir noch irgendwo Einzelzimmer leisten auf Tour. Nein, aber weißt du, ich bin halt nie alleine und es ist auch schön, aber man unterhält sich dann noch und dann ist das und dann erzählt man, wie das Konzept war und dann, also das ist halt irgendwann nur noch mit jemandem zusammen. Das macht mich so alle. Also weißt du, bin ich in Berlin immer bei Emily.
Ich glaube, das klingt gerade negativer, als es ist und ich glaube einfach wirklich, dass man so zwischendurch irgendwann braucht man mal kurz eine Pause, gell? Dass man
so, also es geht gar nicht um die Menschen, sondern dass man
ich muss gerade so lachen.
Warum lachst du?
Ich habe sofort so ein Bild im Kopf, wenn du sagst, man pennt irgendwie so zwei. Bei uns ist auch immer so, wenn wir irgendwo pennen, dann pennen wir auch ganz oft irgendwie alle zusammen irgendwo noch.
Ja.
Und der Tobi, mein Bassist, der ist der Allergeilste sowieso. Ne? Der gibt mir übrigens auch so viel neue Energie immer, weil er einfach, das ist so ein richtiges Energietier, der Typ. Ich glaube, mein Krafttier. Tobi ist mein Krafttier. auf jeden Fall, wenn man irgendwo mit dem liegt und du hast schon 20 Stunden auf dem Buckel so, und du bist echt todmüde so, und dann sagst du, okay, gute Nacht, Tobi, dann kommt gute Nacht. Und dann kommt so ein Spiel, was er immer macht, nämlich Also zum Beispiel, würdest du lieber bei Metallica Schlagzeug spielen oder bei Limp Bizkit Schlagzeug spielen?
Ja.
Das hört aber nie auf. Sondern du beantwortest es dann, würdest dann meinetwegen sagen, Limp Bizkit. Und dann kommt, okay, dann Gitarre bei, was weiß ich. Und du denkst dir immer so, oh Gott, Tobi, ich will pennen, Mann. So, ich bin mega am Arsch. So, und das hört einfach nicht auf. Und irgendwann ist es sogar so, dann kommt irgendwann so die Halbschlafphase, wo dann immer erstmal nichts mehr kommt, 4 Minuten. Und dann kommt wieder noch eine Frage, so die nur halb noch kommt. So, wie so eine Batterie, die langsam leer ist und dann irgendwann noch so letzte Zuckungen kommen dann noch. Aber dann muss man meist auch schon wieder aufstehen.
Super.
Was gibt mir jetzt, was habe ich jetzt gesagt? Neue Energie, ich sag mal. Tobi. Das ist auch schneller geschrieben. Das hast du immer im Kühlschrank. Also leider immer abgelaufene Lebensmittel. Wenn ich zum Beispiel in die WG nach Mannheim zurückkomme, ich glaube, das hasst Jens auch an mir. Aber das ist echt furchtbar. So, dann machst du den Kühlschrank auf und es sind echt immer irgendwelche Biotope schon entstanden. So, weil irgendwie, ich glaube, der Typ züchtet manchmal Sachen. Aber ich muss ihn in Schutz nehmen und es tut mir voll leid, Jens, dass ich das hier gerade in der Öffentlichkeit sage. aber er hat sich da krass gebessert. Also wirklich krass gebessert. So.
Sehr gut, Jens.
Gibt es bei euch WG-Regeln?
Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten beide so WGs und es war echt so, also wir hatten irgendwann einfach beide die gleichen Probleme. Und als ich nach Hamburg gezogen bin und meine Schwester hat schon hier gewohnt, haben alle gesagt, hey, warum zieht ihr nicht zusammen? Und wir so, auf gar keinen Fall. Und dann ist aber irgendwo ja doch die gleiche, wir ernähren uns gleich, wir haben so die gleichen Prinzipien, wir haben die gleichen Hygienevorstellungen und dann haben wir gesagt, ja voll.
Das ist auch echt einfach, oder? Das ist
super. Weißt du, du kannst auch einfach sagen, boah, kannst du mal spülen? Und dann spült ihr halt und ist denen nicht böse. Bei einer Mitbewohnerin.
So blöd ist, ne? Weil die so blöd ist.
Aber weißt du so, sonst ist es echt, ich finde halt, es ist gut, wenn du mit jemandem zusammen wohnst, der dich so zu Hause sein lässt. Weil sonst, wenn du immer in deine WG kommst und denkst, boah, jetzt muss ich nach Smalltalk halten.
Das hast du aber sauschön gerade gesagt. So. Du hast auch gerade so ein bisschen so einen Blick dabei gehabt. Das war wirklich schön. Mit jemandem zusammen zu wohnen, der dich zu Hause sein lässt. Alter, darüber kannst du einen Song schreiben auf jeden Fall. Ja, hier, warte, du kannst den Stift hier haben, bitte. Ja, wollen wir mal so stehen lassen, oder? Das war gut gesagt.
Jetzt kommt gleich nächsten Monat der neue Song von Joris.
Du lässt mich einfach zu Hause fühlen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Och nö, echt jetzt?
Nee, musst du nicht. Kannst du weglassen.
Das wollte ich schon immer mal sagen. Meine Meinung. Sehr. Aber in so einem geilen Olli Schulz-Ton. Meine Meinung. Nee, das ist eher Jan Böhmermann sogar. Meine Meinung, ja. Wollte ich schon immer mal genauso sagen können. Ich mach das mal in Anführungsstrichen.
Sehr gut.
Dafür bist du dankbar. Ja gut, okay. Für sau vieles. Ich bin dankbar dafür, dass ich in einem freien Land leben darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich, obwohl ich einfach verrückt bin und das mache, was ich liebe, davon wirklich leben kann und irgendwie das einfach durchziehen kann und das machen kann. Ohne dass ich irgendwie dafür angefeindet werde, im schlimmsten Sinne so, dass man einfach irgendwie Angst haben muss, das zu leben, was man liebt. Natürlich gibt es immer Leute, die es irgendwie alles scheiße finden, so, das ist ja auch okay, aber das ist ja immer alles in einem Rahmen, der irgendwie erträglich ist. So. Und ich bin, ja, pathetisch aber ist so, ich bin den ganzen Leuten dankbar, die das für mich alles möglich machen. Also auch die Leute, die auf die Touren kommen und die Musik hören. Ich bin aber auch noch viel mehr, ich bin auch den ganzen Großen dankbar, Grönemeyer und Udo und so, dafür, dass deutsche Musik überhaupt so stattfinden kann. Auch Klüsen zum Beispiel, Klüsen hat mich 2015, meinem ersten Festivalsommer, hat er mich mitgenommen als Support. Ich weiß nicht, da war ich richtig stolz. Da hat Klüsen nämlich ja dann gepostet irgendwie auf Facebook, wie ja hier, zieht's euch mal rein, geil, und der kommt mit, so irgendwie so, weiß nicht, ob Klüsen das selber war oder sein Social Media Team. Aber seitdem ist echt so, egal was der macht, glaube ich, dem werde ich immer dankbar sein dafür.
Super. Ja, es ist wichtig, dass man da so Unterstützer hat, ne?
Ja, voll. Und selbst wenn es eben so ist, dass er, ich glaube nicht, dass Klüsen jetzt sagen würde, er hat mich groß gemacht oder so. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen das auch gar nicht, dass man dem so dankbar ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich schön, wenn man das sagen kann. Dafür bin ich dankbar.
Hast du je das Gefühl, dass, also nimmst du dir das zu Herzen, wenn, du sagst ja gerade auch, wenn viele das so nicht so sehen? Oder wenn jemand, also nimmst du dir Kritik zu Herzen oder so Kommentare unter deinen Sachen oder kommt es bei dir an? Also wenn du jetzt sagst, du bist ja für vieles dankbar, aber es gibt ja immer welche, die sagen, oh nee, ich kann den Song nicht mehr hören. Kommt es bei dir, oder lässt dich das kalt, oder bist du da drüber?
Also ganz ehrlich, drüber, so wenn es so ist, irgendwie mit diesem, ich kann den Song nicht mehr hören, das läuft seit einem Jahr im Radio rauf und runter, so ganz ehrlich, kann ich irgendwie verstehen. Also nicht, dass es jetzt meine Musik ist, sondern mir geht das natürlich bei anderer Musik auch so. Mhm. Dass ich irgendwie denke, so, oh, echt jetzt? Das spielt ja heute schon zum fünften Mal, so wenn ich irgendwie eine lange Autobahnfahrt habe oder so. Das kann ich total gut verstehen. Was mir nahe gegangen ist auf jeden Fall, war nach den Echos. Da hier gegen die Straßenbande, die waren auch nominiert für den Newcomer-Echo, glaube ich.
Was?
Genau. Und den habe ich dann dummerweise gewonnen. Und da war echt so viel Hater-Shit, aber auch so richtig ernster Hater-Shit, von wegen so, ich schneide dir die Kehle durch, wenn ich irgendwo sehe und so. Die haben ja echt diese ganzen Spacken auch zum Teil da mit dabei. Das fand ich schon irgendwie so, wo ich gedacht habe, so ey, pff. Also ich, ganz ehrlich, es gibt ja sau oft diese dummbatzigen Kommentare, wo du so denkst, ja gut.
Find's kacke.
Gut.
Ja gut.
Find's echt scheiße, ey. Deutsche Musik klingt alles gleich. Denkst du, ja, ja gut, klar, wahrscheinlich klingt für dich auch Jazz alles gleich. So, setz dich halt mit Sachen auseinander, dann klingt's nicht mehr alles gleich. So, gib den Dingen halt irgendwie eine Chance. So, da sitzen Leute, die sich zum Teil, verstehe ich das mit der Kritik, aber es gibt auch Leute, die setzen sich da ein Jahr lang hin und geben alles dafür, dass sie ein wunderschönes Album dir präsentieren können und du hast nichts Besseres zu tun, als zu sagen, klingt alles gleich. Kann ich aber verstehen, so. Mhm. Aber das ist natürlich so Sachen, natürlich nervt das irgendwie irgendwann an einem bestimmten Punkt. Oder jetzt auch, ja. Hatte jetzt wieder auf Facebook, schreibt mir so ein Typ so, wie wär's eigentlich mal, wenn du auch mal was zu Wir sind mehr machen würdest, so. Ich denke mir so, Alter, ich bin da hingefahren, ich war da, so, ich habe sogar noch den Leuten noch geschrieben, von denen ich die Handynummer habe, dass es echt eine mega geile Aktion ist, was sie da machen und das ich mega gut finde. Hab denen den Rücken gestärkt, soweit es irgendwie ging, hab Sachen davon gepostet, so. Wenn du zu blöd bist, um es zu sehen, so, what the fuck?
Ja, krass.
Das sind, ja, keine Ahnung. Das sind irgendwie, gibt's natürlich viele Dinge, aber ich glaube, ganz ehrlich, zum Glück ist das nicht so mein Mythier, sag ich mal. Das ist einfach nicht so mein Ding, diese Social-Media-Dinger. Also irgendwie kriegt man es immer mit, zum Beispiel wenn ich auf was poste oder so, dann guckt man ja am Anfang immer erstmal, okay, hast du dich jetzt irgendwo peinlich verschrieben oder so, die erste halbe Stunde gibt es irgendwelche Kommentare. Aber danach ist ja schon so, mein Gott, also ja, und ganz ehrlich, auf den eigenen Plattformen ist es doch sowieso eigentlich fast nie so, dass die Leute irgendwas Negatives schreiben. Da sind ja so viele liebe Leute, die einfach das feiern und dann da hinschreiben.
Ja, und ich denke auch immer, auch wenn man, es lässt einen nicht kalt, aber wird man es anders machen, wenn jemand sagt, boah, das finde ich voll doof, dass du das machst, dann macht man es ja eigentlich nicht anders. Also man, klar, es nimmt dann irgendwie mit, weil es ist ja auch irgendwo das, was wofür man hier ein Jahr lang super viel gemacht hat. Das lässt einen ja nicht kalt. Aber trotzdem denkt man ja nicht, okay, wenn du jetzt sagst, das klingt alles gleich, dann mache ich das jetzt mal mit hier.
Wenn Trends, du das sagst, N.C678, ja. Alles klar, gut, dann.
Also.
Ja, ich frage mich nur manchmal so ein bisschen, ne, so diese ganze, die ganze Geschichte, dieses ganze Haten. Es gibt ja auch bis zum Cybermobbing irgendwie, nicht, dass wir das kennen, aber ich glaube, wenn du jetzt zur Schule gehen würdest oder so, da gibt es ja zum Teil echt richtig krasse, einfach nochmal eine ganz andere Plattform, ja, weil irgendwie ist die Hemmschwelle viel niedriger für die Leute, im Internet da irgendwas hinzuschreiben, als im echten Leben halt irgendwie zu sagen, so, ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist echt ein Problem, auch wie man aufwächst mit diesen Like-Zahlen und so, ja, wie viel Likes hat mein Bild, so, ich kenne das auch noch von, ich weiß gar nicht, was jetzt nicht vertun, Juris, aber gab es bei MySpace doch auch irgendwie so, ich hatte MySpace früher. Da gab es, glaube ich, auch so eine Funktion und irgendwie geht es dann super schnell schon eigentlich wie in der echten Welt nur noch um Leistung und um Zahlen. So. Mhm. Und das ist doch absurd. Also eigentlich habe ich mal letztens vom Label Buddy von mir irgendwie ein super Interview gesehen. Wenn man diese Zahlen abschaffen würde, warum? Weißt du, warum Like-Zahlen? Wofür? Mhm. Ist doch immer noch cool, wenn die Leute einfach ihre Bilder zeigen können.
Mhm.
Es würde genauso funktionieren, aber es würde auf einmal diesen ganzen Druck rausnehmen.
Voll oder Follower. Nur weil der eine, der mehr Follower hat, heißt das ja nicht, dass der mehr Fans hat, die aufs Konzert kommen. Oder also weißt du immer dieses, nur weil der jetzt 100.000 Follower hat, heißt das ja nicht, dass der besser ist als der andere.
Digitaler Schwanzvergleich.
Ja, das ist, ne? kann ich mit ab.
Was für eine Wortschöpfung.
So, dass die Leute vergessen, dass da auch jemand hinter ist, habe ich immer so das Gefühl. Also wenn du jetzt irgendwie was kommentierst und dann sagt jemand, der Jus hat das kommentiert. Also weißt du, dass die vergessen, dass da jemand sitzt, der bei dem sie ankommt. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
Ja, aber irgendwie, aber ganz ehrlich, hast du das früher nicht auch irgendwie anders gedacht? So, ich habe früher auch mal gedacht, keine Ahnung, wenn man über Politiker geredet hat, so dass denen das nicht nahe geht oder irgendwelche Fußballstars oder so, dass man immer so denkt, ja gut, wenn jetzt alle gerade drüber reden, dass der eine das da wieder nicht getroffen hat, so, das wird ihn schon nicht kratzen, so. Dass das aber wirklich so ist, dass es einen natürlich irgendwie alles bewegt, sowohl natürlich auch dieses übertrieben Positive, ja, es gibt ja genauso Leute, die schreiben, ich liebe dich für was weiß ich, wo ich mir so denke, ey, wir kennen uns nicht, du kennst meine Musik und ja, meine Musik ist super persönlich, also irgendwie kennt man mich wahrscheinlich dann schon, aber das ist natürlich genauso überschwänglich wie irgendwelche Hardcore-Beleidigungen. Ja, das geht ja in beide Richtungen und ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang, so, wenn ich mich über Sachen aufgeregt habe, dann können da 99 liebste Kommentare stehen und da steht ein so ein Dummbart, schreibt irgendwie drunter irgendwie so, ja, es klingt alles gleich, ne, ist scheiße oder sowas, dann ärgerst du dich über diesen Typen oder was? Dafür, ja, das dass du Unsinn. Irgendwie 99 Leute hast, die dein Ding irgendwie hochhalten und mit Blumen bewerfen. Der eine wirft halt irgendeine faule Tomate hinterher, so dann, ja. So what?
Stimmt. Hast du denn aber das Gefühl, also diese ganze, das ist ja dann alles sehr positiv und überschwänglich gewesen und jetzt kommt dein zweites Album oder ist da, nee, kommt, aber viel ist da, ja. So viel, wann kam Signal raus?
Oh, im April.
Guck mal, da kam ja jetzt sehr viel Neues. Hast du das Gefühl gehabt, dass dich, also weißt du, dass du anders geschrieben hast, weil du wusstest, also hat dich dieser Hit, den du ja hattest, irgendwo begrenzt in deinem Songwriting? Also hast du anders geschrieben, hast du dich unfreier gefühlt, weil du dachtest, weißt du, verstehst du meinen Punkt?
Ich versuche es jetzt zu folgen. Also, vielleicht hast du die vorher aufschreiben sollen.
Ich hätte die aufschreiben sollen.
Was heißt für dich grün nachhaltig? Komm, die Frage darfst du jetzt mal beantworten. Ich habe schon so viel geredet.
Was für mich grün nachhaltig ist? Für mich ist es, ich habe das, glaube ich, auch schon öfter beantwortet in den Folgen davor.
Okay, soll ich das nochmal sagen?
Nö, wie du möchtest. Ich möchte dich da auch nicht zu bringen, aber es Nein, ist halt ein wichtiges Thema.
Mega. Ich glaube, dass das gerade im Moment am wichtigsten das Problem Plastik ist.
Ja.
Das ist ja auch das, was tatsächlich jetzt gerade so ankommt. Mal abgesehen davon, dass wenn man diese Klimaexperten neue Meinung, das war kein richtiges Deutsch, wenn man von den Klimaexperten die neuesten Erkenntnisse wirklich sich anschaut, dann ist das definitiv unser größtes Problem. Weil ich glaube, wenn die Tundra wirklich auftaut und quasi so ein Fallback-Ding kommt, das quasi egal, wie viel wir wärmen, selbst wenn wir es bis zu 2 Grad schaffen, so viel CO2 dadurch wieder ausgestoßen wird, dass das eine never-ending Story wird und so ein Teufelskreis, der sich immer schneller dreht. 60 Meter soll der Meeresspiegel dann höher sein und so. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, echt andere Probleme als Plastik, aber ich glaube jetzt so akut ist... gehört natürlich eh sowieso alles zusammen. Ich habe letztens ein super gutes Gespräch gehabt, wieder mal mit Tobi und auch wieder mal völlig übernächtigt. Da waren wir in Berlin und haben diese Session gespielt und es war ein super toller Tag, wir haben alles irgendwie hinbekommen. Es war so ein unfassbar behämmerter Zeitplan mit 4 Sessions an verschiedenen Orten und so und es hat alles funktioniert. Und wir saßen abends irgendwie so völlig platt da und war irgendwie so ein super schöner Baum da. Und irgendwie haben wir festgestellt, dass die Erde jetzt mal ohne uns, also die Natur, wenn man sich das mal bewusst macht, super esoterisch jetzt, aber wenn man sich das bewusst macht, dass alles irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Dass irgendwie die Blätter runterfallen, dann wieder der Boden wieder anders wird und dadurch dann wiederum der Baum wieder seine Wasser besser speichern kann. Alles gefährliches Halbwissen. dann ist es ja ein mega krasser Kreislauf so. Und was machen wir so? Also weißt du, allein was wir hier überall haben, was irgendwie wir dem aus den Bergen rauskloppen, was wir aus den Wäldern rauskloppen, was wir ins Wasser reinkloppen und so weiter, das hat ja nichts 0,0 mit so einem Kreislauf zu tun. Und wie fucking anstrengend wäre es, in diesem Kreislauf stattzufinden? Also wenn du wirklich sagst, okay, ich scheiß jetzt mal auf alles Into the Wild mäßig und du gehst da raus, aber bist jetzt auch nicht einer, der einfach überall die Bäume abhackt, sich irgendwie ein Holzhaus baut und dann irgendwie da eigentlich nichts anderes macht, als alle anderen machen, sondern du versuchst wirklich im Einklang mit der Natur zu leben. Alter, ich glaube, das ist fast nicht möglich, dass man dann wirklich zumindest über 20 Jahre alt wird. Überleg mal, was das alles bedeuten würde. So, du müsstest irgendwie aus Blättern dir irgendwie Kleidung irgendwie checken, da erst angefangen, ne? Also das ist schon ganz schön.
Ja, vor allem, wenn du sagst, es ist ein Geben und Nehmen, was du musst ja dann auch irgendwo, wenn du so viel nimmst, was zurückgeben.
Na naja, gut, du könntest irgendwo. Ja zum Beispiel, du könntest ja wirklich zum Beispiel...
Blumen gießen. Nein.
Die Blumen, die du gepflanzt hast, gießen. Nee, aber du könntest natürlich wirklich irgendwie, wenn du Feldwirtschaft zum Beispiel betreibst, da super drauf achten, dass der Boden halt am Start bleibt, dass du immer wieder andere Dinge pflanzt, ne? Und so, ich glaube, das geht schon, aber ich glaube, das ist echt mit einem Riesenaufwand verbunden. Und da sind wir definitiv, also da bin ich auch definitiv, überleg mal, wir fahren einen Tourbus rum oder einen Sprinter rum und so, was machen wir Musiker so? Ich habe letztens mit Matze wieder, wo ich wieder beim schnellsten Menschen der Welt bin, der am schnellsten antwortet, meinem Tourmanager, eine Fahrt gehabt von Berlin nach Mannheim runter. Und wir hatten saulange Zeit zu reden. Und Matze ist eigentlich, ist ein geiler Typ so, aber die belächeln immer alle, dass ich sage, wir machen keine Inlandsflüge. Das machen wir einfach nicht in der Produktion so.
Ja.
Und dann kommt immer, ja, aber das ist doch unsere Sache und das funktioniert doch nicht und so. Ich sage, ja, aber das ist einfach eine Katastrophe so. Es gibt manchmal keine andere Möglichkeit, dann ist es auch okay so, wenn wir zum Beispiel eine Doppelshow haben und du musst irgendwie mit von 2 Stunden an einer ganz anderen Ecke der Republik sein, okay, da musst du fliegen, es geht nicht anders. Das ist eine Ausnahme so, aber normalerweise ist es total unnötig. Zum Beispiel, wie oft fliegen diese Plattenleute von Berlin nach München und von München nach Berlin so? Zum Glück gibt es jetzt diesen Sprinter da. Ich glaube, das hat sich hoffentlich jetzt einigermaßen erledigt. Aber ich weiß nicht, die fliegen da so oft. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, das ist ja eh schon mal klar. Aber was können wir eigentlich noch anders machen so auf Tour? Guck mal, wenn in jedem Catering gibt es irgendwelche Pappbecher. Das heißt, wir bringen irgendwie Tassen mit, okay.
Ja.
Dann Setlisten und Daysheets und so, wo alles draufsteht. Es wird jeden Tag neu zigfach ausgedruckt. Gott, da waren so viele Sachen, die wir machen. Achso, Nightliner ist ja so, wenn diese Trucks und diese Busse fahren und die kommen irgendwo an, beziehungsweise machen irgendwo Pause, wir schlafen da ja alle quasi hinten drin, für die Leute, die das nicht kennen. Und dann läuft der Motor die ganze Zeit weiter, weil die Elektronik von dem Teil sonst nicht funktionieren würde. Das heißt, die Klimaanlage fällt aus und wenn du aus Erfahrung, wenn man hinten in 3er-Stockbetten übereinander liegt und da insgesamt 12 bis 18 Leute liegen, und die Klima fällt aus, das ist schon bitter. genau. Also insofern, dann läuft das Ding weiter und so. Das ist ein Footprint, den kann man sich gar nicht vorstellen, was wir da, glaube ich, auf so Touring-Geschichten machen und Festivals und so. Und das Schöne ist, dass jetzt ja alle so ein bisschen anfangen, drüber nachzudenken. Ich war jetzt in der Schweiz auf dem Festival, wo das echt gut gecheckt war. Ach so, der größte Fehler, oder diese 0,5 Liter PET Wasser, wenn man mal nicht Viva con Aqua mit dabei hat. Wo geht's hin? Alle schmeißen das Zeug in den Müll.
Mm. Ja, die kaufen ja meistens sogar extra in Holland das Wasser ein. Oder
damit,
Dosen,
es keinen Peter.
Damit es keinen Pfand hat.
Okay.
Das ist wirklich auch so. Also Festivalveranstalter, da hast du ganz oft, oder also sowieso Veranstalter an Grenzen, die kaufen halt immer dieses Holland-Wasser, weil da halt keine Pfanddings drauf sind. Und dann kannst du es einfach wegwerfen im Müll.
Also, ey, aber die Festivals jetzt, gefühlt ist jetzt überall Viva con Aqua, oder?
Das ist doch super, oder?
Ja, mega geil. Genau.
Wobei letztens habe ich bei einem Festival gespielt, die vorne auf der Bühne standen und einen großen Vortrag gehalten haben über Nachhaltigkeit und wir sind ja jetzt hier auch hier und toll, Fritz Cola und sind hier und das hier ist der Partner so und so und dann stehst du hinten und es gibt nur Pappbecher und es gibt nur Plastikbesteck und es gibt nur Plastik und dann ich auf sehr
vorne rum. Und die ganzen Nightliner laufen durch.
Ja, und vorne rum alle so, ja und wir nachhaltig und hier auf dem Festivalgelände alles toll, aber halt das ist ja das, was du nach außen hin zeigst, aber die Überzeugung.
Ey, das Problem ist auch im Festival, man muss ein bisschen die Leute in Schutz nehmen, ne? Was willst du machen? Also wenn, zum Beispiel beim Hurricane oder so, wenn da einfach 1000 Leute im Backstage sind so. Und du machst nur Porzellan, so, oder nur Glasgläser. Das geht nicht. Also allein von der Hygiene her, du musst dir wieder auch rechnen, ist es besser, die ganzen Sachen ständig zu waschen?
Zu spülen, genau.
Ist es besser, wenn du, es gibt ja auch diese, beim Pappbecher ist eigentlich das Schlimmste, ist die Beschichtung. Du kannst es ja nicht als Pappe eigentlich recyceln, weil diese Beschichtung da drin irgendwie dann doch wieder irgendwas anderes ist.
Hm.
Porzellan oder so, schätze ich jetzt mal. ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Okay, ja. Wie sind wir da jetzt aufgekommen?
Ja, das ist, ich frage immer wegen Willkommen im Wach und Fritz Cola ein bisschen nach Nachhaltigkeit, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Grün und nachhaltig.
Ich schreibe mal Viva con Aqua trinken. Das ist für mich absolut grün und nachhaltig. trinkst du Fairtrade-Kaffee und sowas?
Also wir haben ja hier immer unseren eigenen und den holen wir aus, in so eine Dose rein, Fairtrade aus dem Bioladen. Nämlich hier bei Ali um die Ecke. Ich darf das
ein Unverpacktladen, oder was?
Ja, der hat jetzt ganz viel unverpackt, aber noch keinen Kaffee so wirklich, weil wir reden da immer ganz viel drüber. Und er gibt mir immer er hat so eine riesengroße Tüte Kaffee und davon kriege ich immer mein Glas. Also weil wir dann selber halt nichts produzieren an Plastikmüll. Und ja, unverpackt gibt es ja auch sehr viele jetzt. Hier in der Ecke. Voll gut, ey. Finde ich richtig gut.
Das Problem an den ganzen Sachen ist halt, dass, wie gerade eben mein Beispiel mit dem Into the Wild-Ding, ist es immer mit einer ultra krassen Anstrengung auch verbunden. Ne? Ich glaube, das müssen wir uns irgendwie bewusst machen, dass man, ich glaube, dafür, dass das klappen kann, noch irgendwie, bedeutet das eben, dass alle irgendwie ganz schön Abstriche auch machen müssen.
Du hast beide Emotionen, finde ich. Also wenn du dich entscheidest für dieses also das ist ja auch ein Prozess. Und das ist so, du bist unglaublich frustriert und sauwütend, wenn du einkaufen gehst. Da denkst du immer die ganze Zeit, was, das kann doch nicht sein. Und das ist ja auch ein Plastik, so eine Scheiße. Und dann läufst du rum und bist total wütend. Und dann siehst du aber was in Glas verpackt ist plötzlich, was sonst immer in Plastik war. Und dann freust du dich so enorm. Du freust dich halt auch und bist so begeisterungsfähig, glaube ich, irgendwo wieder für Dinge. Und freust dich so, oh, das kann ich jetzt anders machen, das kann ich. Und du siehst auf einmal Alternativen. Und da ist dieser Lebensstil oder diese Nachhaltigkeit auch mit unglaublichen positiven Emotionen verbunden, so, weil du denkst, boah, cool, jetzt habe ich das und jetzt habe ich keine Frischhaltefolie mehr, sondern Bienenwachstücher mit dir. Also weißt du, das ist halt so, man freut sich halt dann auch irgendwo, finde ich, und hast so Erfolge und du denkst auch weiter und das schon, ja.
Aber es ist schon in erster Linie extrem anstrengend, wenn du überlegst, dass du irgendwie so viel Energie eigentlich sparen musst und so. Ich glaube, wie war das? Im Mai oder wann waren wir schon mit unserem Haushalt quasi durch für das Jahr?
Ja, in Deutschland.
Ja. Also auch wir. Wir sitzen ja gerade mit so einem Hamsterrad, damit die Mikrofone funktionieren.
Ja, nee, aber das Ding ist halt auch, ich glaube nicht, dass jeder in jedem Punkt immer der Beste sein muss. Genauso wie bei, wer ist der beste Veganer und wer ist irgendwo da? Und wenn du zum Beispiel, wenn ein Veganer jetzt einmal Fleisch isst, wie viele Leute da drauf zeigen und sagen, was, du bist doch vegan, aber lass ihn doch einmal eine Ausnahme machen. Ich denke halt so, wenn du irgendwo versuchst, besser zu sein, dann ist es, also du kannst nicht überall der Beste sein, du kannst nicht dann noch diese Schuhe und da aufhören und so. Es ist aber schön, wenn irgendjemand mal irgendwo anfängt. Und das finde ich halt wichtig. Anzufangen, das weiterzugeben, dass jemand anderes vielleicht auch anfängt und für sich selber schauen, wo kann ich das Beste tun. Wenn ich jetzt toure die ganze Zeit und da sehr viel CO2, also wenn ich die ganze Zeit im Auto unterwegs bin, wo kann ich einen Ausgleich schaffen?
Es gibt ja die Möglichkeit, dass du den CO2-Ausgleich bezahlst.
Ja, stimmt. Ja, so müsstest du eher beim Flug auch, ne? Aber das finde ich auch beim Fliegen so. Ich glaube, manchmal diese ganzen Musikleute da, Branchenleute, machen das einfach, weil es so cool ist. In der Insta-Story kurz beim Flugzeug und jetzt, ja, wir fliegen dann für den Musikdreh, fliegen wir natürlich, Musikvideodreh, alle dann zu dir nach Hamburg. Ich denke so, nee, bleib doch weg. So, diese Flugkosten oder fahrt halt mit dem ICE oder sowas.
Aber wirklich, vor allem, das ist so angenehm.
Und es dauert auch genauso lange. Ich habe das mal ausgerechnet.
Kennst du die Leute, die sich in der Bahn immer drüber aufregen? Wenn irgendwie, das ist so geil. Ich bin letztens wieder gefahren. Ich habe dann meistens immer diese Strecke Mannheim-Berlin irgendwie.
Ja.
Bin losgefahren und direkt, natürlich, musste auch so sein, direkt am Zoo Berlin. So erstmal direkt stehen geblieben. Okay, hier Wagen 4 brennt, sag ich jetzt mal. Oh. Nee, also keine Ahnung, hat irgendwie keine Klima mehr oder sowas.
Ja.
Und dann hatte ich so ein älteres Ehepaar hinter mir, eindeutig schwäbisch. Und dann war es halt sofort so, okay, war klar, okay, sie findet das jetzt richtig scheiße. So, es war ein Ruheabteil übrigens. Liebe ich auch immer.
Ja.
Weißt du, du kommst irgendwie nach einer durchzechten Nacht extra Ruheabteil, damit du irgendwie ein bisschen pennen kannst oder sowas. Und dann kommt so eine halt. Und dann fängt sie an zu meckern. Und ich, okay, alles klar. Und dann war aber natürlich bei jedem Bahnhof, musste der Schaffner oder der Sprecher, musste ja durchsagen, hey, wir haben jetzt hier 95 Minuten Verspätung, weil. So.
Ja.
Und nach jedem, nee, der Durchsage kam dann wieder von hinten so, oh. Ja. Oh. Ich habe gerade so, ist ja okay, reg dich einmal auf, aber doch nicht die ganze Zeit permanent. Und es gibt so viele Leute, die regen sich bei diesen langen Strecken auf, wenn die Bahn halt 10 Minuten Verspätung hat. Ich will jetzt gar nicht so krass für die Bahn einstellen, weil mich nervt es auch manchmal. Aber überleg mal, du fährst mit dem Auto. Diese Strecke, so, wenn du Berlin nach Mannheim fährst, hast du definitiv Also da hast du schon einen Sechser im Lotto, wenn du wirklich ganz normal durchkommst. Dann gibt's wieder irgendwo eine scheiß Baustelle, dann wirst du geblitzt, dann ist sowieso nochmal wieder teurer und hast nicht gesehen. Ich wurde noch nie geblitzt, by the way.
Sehr gut.
War nur ein Scherz.
Ich auch zweimal. Du beim ersten Mal habe ich geweint, tatsächlich. War ich noch sehr jung.
Also aber während du geblitzt wurdest?
Nein, danach war ich so, oh mein Gott. Da hatte ich gerade meinen Führerschein neu.
Oh, das aber ist immer stimmt. So ein blödes Gefühl, oder?
Aber du hast recht. Und dieses auch im Stau stehen, manche Leute regen sich ja auch dann auf. Ich denke immer, da kannst du doch nichts machen. Ich finde so, auch wenn du im Zug sitzt, dann sitzt du halt da drin. Und entweder du regst dich dann die ganze Zeit darüber auf, dass du Verspätung hast, oder du denkst halt über was anderes nach und hast eine gute Zeit. Also ich denke halt immer so, wenn du was nicht rückgängig machen kannst, du kannst auch aussteigen und dich dann, aber du sitzt halt in diesem Zug, der die Verspätung hat.
Ja, das ist leichter gesagt als getan.
Dann denke ich mal so.
Nö. Aber kennst du diese Sachen, wenn du irgendwie, okay, du bist eh schon zu spät los, Musiker irgendwie, und bist dann halt gerade so, du schaffst den Zug, alles klar, es klappt, oh, thank God, so, du kommst noch rechtzeitig zum ZDF-Morgenmagazin, ja. Keine Ahnung. Und dann auf einmal hat das Ding irgendwie Verspätung. Und du weißt, dass es Verspätung hat. Du weißt auch, was du gerade schon gesagt hast, du kannst es nicht mehr ändern. Aber in dem Moment gehst du ja alles durch und denkst so, oh Gott, du hättest einfach einen Zug früher nehmen müssen, so.
Ja.
Fuck, was denken die Leute jetzt so? Und so, ich glaube, das kann einen schon nerven, ey.
Das stimmt, aber ich versuche tatsächlich, ich habe mal so einen Artikel gelesen und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil das war wirklich so, wir tragen immer so viel mit uns. Morgens im Straßenverkehr schneidet uns einer auf dem Weg zur Arbeit und den ganzen Tag denken wir, und heute Morgen, da war doch dieser eine oder hier gegenüber, die grüßen die so, also der in der Agentur, die da alle arbeiten. Und morgens sage ich immer guten Morgen und der guckt mich einfach nur blöd an und sagt nichts. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad los und habe echt schon so schlechte Laune und denke so, boah, du hast mich kriegen. Aber dann habe ich auch gedacht, Antje, warum? So, dann habe ich gesagt, bis zu dieser Kurve regst du dich jetzt noch auf und dann ist vorbei. Und dann höre ich auf damit. Das ist doch nur verschwendete Lebenszeit, sich über Verspätung oder Stau oder sowas aus. Dann machst du einen guten Song an. Was ist dein Song für die Ewigkeit?
Mein Song für die Ewigkeit? Oh, jetzt wird's. Ich habe es so oft gesagt, aber es ist einfach so. Ich glaube, Bittersweet Symphony.
Okay.
Von The Verve. Da verbinde ich so viel mit. So gefühlt so der erste Kuss und alles irgendwie so. Das war so ein Song, ey, der kommt öfter. Weißt du? Der ist irgendwie so einer, der hat dich mit 15 und dann hat er dich aber auch nochmal mit 21 und dann hörst du ihn irgendwann wieder und denkst so, oh ja, fuck die Nummer, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Dieses Streicher-Riff und Wahnsinn.
Lieblingsbrotbelag.
Lieblingsbrotbelag ist, muss ich es aufschreiben oder darf ich es nur sagen?
Kannst du auch sagen, ich schreibe es auf.
Okay, sehr gut, ich bin nämlich super langsam im Schreiben. Lieblingsbrotbelag ist definitiv ein guter Weichkäse.
Guter Weichkäse. Lieblingssüßkram?
Wie gerade eben schon gesagt, Häagen-Dazs mit Oreo. Ja. Oh, du hast sau die schöne Schrift.
Danke. Oh, jetzt habe ich so ein Riesending.
Ja, aber das sieht
worüber so grübelst du oft?
Wie bitte?
Worüber grübelst du oft?
Oh, haben wir schon sau viel drüber gesprochen, oder?
Ja.
Siehe Gespräch.
Vergleichst du dich?
Ob ich mich vergleiche?
Ja.
Keine Ahnung. Ich glaube, man wird als Musiker oft verglichen, oder? So rum müsste es heißen.
Das stimmt leider.
Also ich glaube, auch das ist menschlich. Ich glaube, wenn man neue Musik hört, denkt man auch sofort so ein bisschen so, ja, klingt ein bisschen weh, ne?
Stimmt.
Ohne dass man böse meint.
Und man nimmt es auch irgendwo an. Es ist so, wenn du, echt? Ich glaube, also nicht so dieses, du machst Musik, du machst dein Ding, du machst es einfach so für dich und dann kommen immer Leute und sagen, der und der hat das und das gerade gemacht. Also sagen wir jetzt mal, Tobi. So, Joris, du machst dein Ding und dann kommt jemand, Tobi läuft so und so oft im Radio, Tobi macht das und das und das. Und du denkst immer, warum erzählt mir die ganze Zeit jemand von diesem Tobi? Und dann guckst du dir Tobi mal an. Und dann, also ich glaube, das kommt gar nicht von dir oft, sondern von außen, die halt immer sagen, der Tobi macht das so und so. Weil die halt dir das immer so sagen, weil der Vergleich von außen kommt und dann schaut man zur Seite. Ich glaube, das kommt manchmal gar nicht so. Da muss man sich von frei machen.
Was ist bei dir der Vergleich? Dann am
öftesten
gehört, ja?
Ja. Ich werde ganz schön beim NDR2, die kündigen mich immer als die weibliche Bosse an. Und da, das ist immer so, das schreibt mir immer jemand, ey Antje, ich habe dich gerade bei NDR2 gehört, die haben gesagt, wieder, du bist die weibliche Bosse. Und da freue ich mich sehr. Ich selbst versuche mich von Vergleichen selber freizumachen, ja, tatsächlich.
Ich glaube, das versucht jeder. Trotzdem kriege ich manchmal. Bei mir ist immer ganz oft kommt Coldplay, der deutsche Chris Martin.
Ach, krass.
Und dann kommt in letzter Zeit super oft wegen der Stimme, ich würde genau klingen wie Casper. Und denke ich mir so, ja, ich verstehe, was ihr meint, so, weil natürlich, wir haben beide kratzige Stimmen. Aber ansonsten hört ihr Caspers Musik an, hört ihr meine Musik an, das ist komplett was anderes so. Ja. Obwohl ich die Musik von Casper sehr, sehr gut finde und jetzt nicht irgendwie in den Dreck ziehen möchte. Aber das ist echt so witzig.
Witzig. Ja, alleine woran macht man das fest?
Ne? Überleg mal, das Coldplay und Casper, wie weit das auseinander liegt.
Ja, ich finde das witzig in Kritiken, wie oft die Leute sagen, sie ist ganz klar inspiriert da und davon. Und du denkst so, wer ist das? Also so, habe ich nie gehört, kenne ich einen Song.
Ich hatte bei Bis ins Ende der Welt, klar. Bis ins Ende der Welt hatte ich so einen wirklich krassen Moment. Und zwar hat mir zwei oder drei Leute, als das rauskam, drunter geschrieben, das ist doch der und der Song, das ist geklaut und so weiter. Und das war irgendwie so eine chinesische Anime-Geschichte. Keine Ahnung. Natürlich niemals gehört so.
Ja.
Und ich habe es mir angehört, das Video an, und es war dieselbe Tonart.
Ja.
Und ja, die Melodieabfolge war wirklich so, dass ich gedacht habe, es ist wirklich viel zu weit weg, als dass man sagen könnte, es ist geklaut. Aber ich verstehe es auf einmal wirklich so. Ja, also wenn ich das kennen würde, würde ich wirklich auch daran erinnert werden zumindest, ja.
Ja.
Aber ey, es gibt einfach Dinge, wo zur Hölle hätte ich einen chinesischen Anime-Song vorher irgendwann mal hören sollen, weißt du, für diese Melodie. So, das ist einfach, es gibt natürlich auch am Ende irgendwelche Skalen und es gibt am Ende irgendwelche Tonarten. Und mehr gibt's dann irgendwie auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und es gibt einfach knapp 8 Milliarden Menschen da draußen. So. Natürlich gibt es auch viele, die Musik machen. Es wird irgendwo immer Ähnlichkeiten geben. Das ist aber zum Teil auch echt absurd.
Stimmt. Wie witzig.
Mhm.
Vielleicht muss man mehr chinesische Anime-Sachen hören.
Ja, ich glaube auch.
Worauf verwendest du viel Zeit, Joris?
Aufs Musik machen. Sehr, sehr viel Zeit.
Fehlt dir das manchmal? Also geht dir das manchmal so flöten?
Nee, also ich habe wirklich immer irgendwie nachts noch irgendwie ein Instrument, finde ich immer irgendwas. Selbst wenn man irgendwie unterwegs ist. Gibt immer irgendwas und dann sitze ich irgendwo alleine und ich liebe das, neue Klaviere zum Beispiel zu spielen oder halt irgendwelche fremden Gitarren und so, weil die erzählen alle irgendwie andere Sachen als die, die du kennst.
Ja.
Ist wieder so dieses, man will alles haben.
Aber es stimmt, man schreibt auch an anderen Instrumenten.
Boah, voll, das ist mal ich habe mal so einen richtig schönen alten, leicht verstimmten Flügel gespielt. Und das war so schön. Normalerweise mag ich viel lieber Upright-Klaviere als diese kleinen Klaviere, die man kennt. Weil es irgendwie viel ehrlicher irgendwie ist. Aber das war so ein nobles Gefühl, am Flügel zu sein. Ah, ich mag alle Sachen, die irgendwie gut klingen. Okay, war das die Frage?
Habe ich
die
was muss, nee, hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Was muss in deiner Gebrauchsanweisung stehen?
Für mich jetzt?
Ja.
Morgens Kaffee reintun.
Was für ein Kaffee?
Am liebsten Cappuccino. Aber das hat sich auch so ein Ding. Weißt du, ich hab früher, jetzt kommen meine Guilty Pleasures. Als ich studiert habe, ne, also ich komme aus Westfalen und bei mir zu Hause gab es echt immer so Bürodiesel. Ich habe mich nie irgendwie mit Kaffee auseinandergesetzt. So. Muss ja irgendwie funktionieren morgens. So. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und da waren auch schon so ein paar Leute, die hatten Klasse. Die hatten echt Klasse so. Und die waren immer so, ja, nee, den Kaffee und so. Und ich habe gedacht, das ist richtig nobel. Ich kaufe mir jetzt hier extra von Nescafé oder so den teuren Instant-Kaffee. Und hab dann über Wasserwand gemacht und das getrunken. Und das hat mir auch wirklich in dem Moment noch geschmeckt. So. Und je mehr Leute du aber kennenlernst, die diese Kaffeenazis sind, so, wo du irgendwie einfach, je besser du Sachen kennenlernst, umso schlimmer geht's wieder zurück. So, weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich einen guten Filterkaffee getrunken. Weil ich hatte dann, irgendwann war bei mir abgespeichert, okay, Filterkaffee geht nicht so. Das ist ja Bürodiesel, das funktioniert nicht. So, und dann gibt es aber tatsächlich saugute Filterkaffee auch, wusstest du das?
Ja.
Ich dachte mal, man muss irgendwie hier so eine Siebträger irgendwie dafür haben. Ist aber gar nicht so. Du hast ja die schönste Siebträger der Welt. Das muss man wirklich sagen. Mit einem, die ist Messing-Kupferfarben.
Ja.
Und Gold.
Und Gold.
Echte Holzgriffe gibt es auch, ja. Und obendrauf ist ein Adler.
Ja, die habe ich aber geschenkt bekommen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, boah, die Schomaker, die hat hier aber.
Die hat hier richtig abgeräumt. Was würde die Frage, was sie mit ihrer ersten Million macht, ist damit beantwortet.
Aber es stimmt leider, dass sie das so. Eine Freundin von meiner Schwester, wir wollten jemanden zum Frühstück ändern, hat keinen Kaffee bestellt. Und nur so ihr Frühstück. Und ich die ganze Zeit, Mike, glaubt ihr jetzt, weil wir die einladen und nicht, dass die Angst hat, also dass sie zu viel oder so. Und dann habe ich Nora gesagt, so, ey, du kannst ruhig, ne? Also.
Hau ruhig rein, ne?
Bestell alles, was du willst. Aber es sollte halt so, ich mag das nicht, wenn Leute sich eingeschränkt fühlen oder so. Und dann habe ich gesagt, so, ey, ne? Dann meinte sie, ja, wird sie, aber sie hat Angst, einen Kaffee zu bestellen in dem Café, weil sie weiß, dass ihr der nicht schmeckt dann. Also weil sie meinen Cappuccino gesehen hat und der Milchschaum war halt nicht so gut und das war nicht so gut. Und dann hat sie halt keinen bestellt, weil sie halt zu Hause so den perfekten Cappuccino sich machen kann und alles woanders dann nicht mehr so gut schmeckt. Und das ist halt schon irgendwie krass, wenn du so einen Geschmack für was entwickelst, dass du halt nicht mehr woanders.
Ist doch scheiße, ist das doch. Dann kannst du ja nirgendwo mehr irgendwie einen geilen Kaffee mal trinken. So. Oder musst du halt immer irgendwie nach Shanghai fliegen oder sowas. Ja.
Also, das beste ist, Gefühl der Welt. Abschließende Frage, Jungs.
Ja, lassen wir mal alle schmutzigen Dinge weg. das beste Gefühl der Welt ist, wenn du auf einer großen Bühne stehst und die Leute singen irgendwas mit oder fang an zum Beispiel irgendwas zu singen, was du nicht erwartet hast.
Ja.
Kennst du das, wenn die irgendwelche Songs mal mitsingen, die sonst nie mitgesungen wurden oder so?
Ja.
Oder das erste Mal du einen neuen Song spielst und die Leute können den dann mitsingen oder so. Das ist mega geil. Und noch eine mega gute Geschichte noch. Eins der schönsten Gefühle der Welt war, ich habe ein Festival gespielt in Münster. Und da hat Seven gespielt. Und da war so ein paar Besowskis, die haben die ganze Zeit, während er gespielt hat, immer Champs-Élysées angestimmt. Also offensichtlich Besowskis mit Stil, aber halt irgendwie so ein bisschen so unpassend. So und dann stehe ich auf der Bühne auf diesem riesen Platz. So. Und auf einmal kommt so Bewegung um mich rum rein und ich merke so, irgendwas ist gerade ganz komisch. So. Es ist irgendwie, irgendwas ist Gefahr, nähert sich, sag ich mal. Und dann auf einmal steht also ein Typ neben mir. Und man sieht schon ein bisschen, der hat einen drin, so, und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du hast gleich eine Faust im Gesicht, was ich zum Glück noch nie hatte, oder zweite Möglichkeit, du gibst ihm das Mikrofon und fragst, was sein Begehren ist. So. Und er wollte eigentlich nur seine Jungs irgendwie grüßen, so, und deswegen war er irgendwie um. Und dann meinte ich so, ey, kann es sein, dass du Champs-Élysées im Ding hast gesungen? Ja, ich habe Champs-Élysées gesungen. Dann habe ich ihm das Mikro gelassen, bin ans Klavier gegangen, habe Champs-Élysées gespielt und er hat Champs-Élysées angesungen.
Ach nein.
Und 10.000 Leute haben Champs-Élysées gesungen. Es war so wunderschön, dass, glaube ich, dieser Moment, so, da bin ich am Ende fertig, so alle weitergesungen, ich gehe so das Mikro weg, meinst du, okay, und jetzt gehst du besser, weil die Securities waren echt angepisst, so, die waren auch kurz davor, ihn von der Bühne runterzuräumen, so, manchmal muss man dann irgendwie sagen, nee, haltet ein, alles ist gut, der Typ ist gut, das war so ein, also solche Momente sind unersetzbar, also ich liebe es, wenn Besoffene auf die Bühne kommen.
Das lassen wir doch mal so stehen. Joris liebt es, wenn Besoffene auf die Bühne kommen. Sehr gut. Hey, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war sehr schön. Danke. Du hast alle Fragen mit Bravour gemeistert.
Bestanden. Yeah. Vielen Dank.
Dann drücke ich jetzt hier auf Stopp.
Hat Spaß gemacht. Ciao, ihr Lieben.
So, das war Antjes Freundebuch zusammen mit Joris. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie es euch so gefallen hat, über Instagram oder Facebook. Ich freue mich über so Story-Shoutouts oder wenn ihr den bewertet. Das kann man auf verschiedenen Streaming-Portalen oder folgt diesem Podcast. Da würde ich mich sehr freuen. Auch wenn ihr Fragen noch in dem Buch hinzufügen wollt oder Gästewünsche habt, schreibt mir einfach. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen bei Antjes Freundebuch mit den Leoniden, die nämlich am 26. Oktober ihr 2. Album Again veröffentlicht haben. Und die habe ich in Kiel besucht und ich freue mich jetzt schon ganz doll, euch das in 2 Wochen zeigen zu können. Ganz liebe Grüße!